Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 345, heute mit Felix.
Haha, nur ich.
Und Markus.
Einen wunderschönen herbstlichen Abend, guten Tag.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo, hallo.
Hallo.
Ja, vielleicht kommt der andere Felix noch, müssen wir mal gucken. Der hat sich kurzfristig, krank gemeldet sozusagen oder halb krank gemeldet, vielleicht kommt er noch. Schauen wir mal rein oder hört ihr dann, falls er noch zu uns stößt. Ich habe gerade draußen versucht, diesen Kometen zu sehen, aber irgendwie...
Stimmt,
nicht so
habt ihr das letzte Woche konnte man doch hier wieder Aurora sehen, auch in Deutschland. Wart ihr da draußen, habt ihr euch das angeschaut?
Nein.
Habt ihr geschlafen?
Genau.
Ja. Ah ja, das Problem, man arbeitet und Kinder hat und genau. Leute müssen ins Bett.
Ja, genau, das ist das Problem und gerade ist ja auch dieser Komet, wir waren jetzt irgendwie nur 2 Tage, wo man ihn sehen konnte und es ist immer bewölkt bei uns gerade.
Mm, das
ist natürlich doof. Ist gemein. Deswegen war das auch mit der Aurora nicht ganz so spannend. Also ja, man hat es ein bisschen rot leuchten sehen, aber es, ja. Ich glaube, das sieht spektakulärer aus, wenn der Himmel nicht so bewölkt wäre.
Das grade. Mag sein, ja. Yes. Ich habe Fotos gesehen und die haben schon, also die sahen schon ordentlich aus.
Ja,
also
ja, klar.
Schon geil.
Wenn du gerade die richtige Stelle mit dem richtigen Wetter erwischt hast, dann ja.
Aber da muss man.
Ja, das wird wahrscheinlich auch noch öfter passieren in nächster Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie früher gab es sowas nicht und jetzt ist irgendwie ständig ist irgend so ein großer Sonnensturm und man kann tatsächlich hier selbst in Deutschland, weiß ich gar nicht, ging es sogar bis euch runter, bis zur Schweiz, ich weiß gar nicht.
Ja, aus Süddeutschland kamen auch einige Bilder. Eigentlich müsste es in der Schweiz auch gewesen sein,
oder? Ich glaube schon, ja, aber ich habe das nicht. Ich habe das erst natürlich wieder im Nachhinein mitbekommen, wo dann alle die Fotos gepostet haben, habe ich gesehen so, ah ja, da war ja was.
Ah ja, ja, oh ja, das war auch
aber
okay.
Ja, also,
dann sieht man halt die Bilder.
Ich wäre, tja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wach geblieben wäre, um mir das anzuschauen, wäre jetzt auch nicht super groß gewesen, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, aber gerade diesen Kometen, den, also jetzt ist er ja schon untergegangen, wo wir hier aufzeichnen, kurz nach 20 Uhr. Also der war ja so zwischen 19 und 20 Uhr zu sehen, zumindest bei uns hier. Und wie gesagt, ich habe es versucht, aber es war nicht machbar. Bisschen schade. Ja, naja, gut. Dann starten wir mal in unsere Sendung, oder? Weil wir sind ja eigentlich hier kein Astro-Podcast.
Warum eigentlich nicht?
Auf zu neuen Ufern.
Ja, ja. Ich mache dann mal den Vorschläge hier, Astro-Podcast.
Ja, Astro, der Astro-Podcast. Binärgewitter Astro.
Ja, das ist, wo Ingo Karten legt und Markus wird euch aus der Zukunft...
Genau, die Glaskugel ausgepackt wird.
Genau, Markus packt die Glaskugel wieder aus für euch. Ist das nicht
gut? Also
nicht
wenn ihr das Podcast von uns hören wollt, dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr unseren Astro-Podcast hören wollt. Genau, der dann aber nichts mit Science zu tun hat, nichts mit Wissenschaft, sondern wie gesagt, ich mache eine Tarotkartenausbildung und
geil.
Und Markus versucht das mit den.
Ich konstruiere mir hier eine Glaskugel. Ja. Vielleicht kann man die ja drucken. Ich gucke gleich mal auf Thingiverse.
Ja.
Ja, genau. Es wird. Wobei Glas drucken.
Die wäre auch noch an anderen Stellen nützlich. Also, das ist. Ja.
Okay.
Könnte sich lohnen.
Kann man. Ich meine, wir haben ja ab und zu so Kategorien, wo wir Sachen voraussagen für die Zukunft. Ich weiß nicht, ich hoffe, jemand von euch da draußen schreibt immer mit, wenn wir immer sagen, bis 2000, weiß ich nicht. 45 passiert das und das?
Nee, ich hoffe nicht.
Und dann?
Ich hoffe nicht. Also entweder treffen wir aus Versehen mal einen Punkt und dann werden wir von irgendwelchen Leuten als die Wahrsager gehypt oder aber irgendwer stellt fest, dass wir einfach nie richtig liegen und wir verlieren noch mehr von unserer sowieso vielleicht recht dünn vorhandenen Street Credibility.
Darum sage ich ja Astro-Podcast. Ja. Wir müssen hier einfach dieses Business pivoten.
Oh Gott, oh oh, jetzt kommen hier die richtigen Schlagworte.
Das hier dieses Low-Performer-Mindset von euch, dass wir hier keinen Astro-Podcast machen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu leiern.
Also, jetzt mal unter uns, ne? Ich finde, so viel, wie wir über Excel reden, das ist kein Low-Performer-Mindset. Ja? Also, wir kümmern uns schon um die richtigen Tools.
Ja, das ist ein gutes Argument, ja. Sehe ich ein. Das ist schon der Excel-Business-Podcast hier.
Gut, und damit wir jetzt langsam mal zu Botte kommen, fangen wir doch gleich mal mit der ersten Kategorie an. Blast from the Past. Hat jemand was?
Also Markus hat behauptet, also es gibt hier diesen Kommentar unter der letzten Sendung. Ich werde den mal vorlesen. Ich mache nirgends 2FA, der zweite Faktor kommt bei mir immer aus dem Passwortmanager. Das trifft vermutlich auch auf viele Nutzer zu. Ja. Erstmal, also das ist ja kein 2FA mehr. Also wenn dein Passwort aus dem Passwortmanager kommt und dein 2FA aus dem Passwortmanager kommt, dann Was,
ja, aber
was ist dein 2FA? Fangen wir da an. Wie funktioniert das?
Das 2FA, also es ist sicherlich nicht mehr die Grundidee von 2FA, dass du zwei Geheimnisse aus unterschiedlichen Quellen hast, wenn du beides aus dem Passwortmanager bedienst. Das ist richtig. Aber der Vorteil an dem zweiten Faktor, wenn es ein OTP-Token zum Beispiel ist ja, dass er dynamisch ist. Das heißt, selbst wenn du dich irgendwo registriert hast, ein Benutzerkonto angelegt hast und das Passwort, was auf der Gegenseite vielleicht gesaltet, gehasht und encrypted gespeichert wurde, vielleicht aber auch im Klartext in die falschen Hände gefallen ist. Mhm. Alleine hilft diesen falschen Händen nicht, deinen Account zu kapern, weil sie ja immer noch das Secret von deinem OTP-Token haben müssen. Weil wenn der erzeugt wird, dann behält die Gegenseite, die den erzeugt, nur den, man kann sich das vorstellen wie ein Public Key. Mhm. Und du hast den Private Key. Und solange der nicht geleakt wird, also dein Passwortmanager nicht irgendwo offengelegt wird, kann jemand nur mit deinem Accountpasswort doch nichts anfangen. Und insofern ist das schon noch ein zweiter Faktor und auch ein wirkungsvoller zweiter Faktor, weil es eben dynamisch ist. Du überträgst ja jedes Mal nur die aktuelle Zahlenkombination, die gerade aus dem OTP generiert wird. Und du überträgst niemals deinen privaten Schlüssel.
Das ist ja, okay, fair. Ist besser als einfach nur ein statisches Passwort, was, wenn du es halt, wenn es verloren gegangen ist, warum auch immer, dann reicht, sondern du brauchst dann halt wie den Private Key für dein OTP.
Ja.
Auch noch, was schwieriger ist zu verlieren, aber wenn jetzt dein Computer zum Beispiel infected ist, dann ist halt, kannst halt im Zweifelsfall auf beides einfach zugreifen und dann
genau, man muss schon nach wie vor sehr gut auf seine Assets aufpassen, also auf sein Handy und auf seinen Computer sehr gut aufpassen und mit einem gerouteten Android unbedacht Dinge tun, ist halt keine clevere Idee zum Beispiel. Oder so ein Jailbreak vom iPhone zu benutzen, ist eine super interessante Sache und es ist sicherlich eine Diskussion wert, ob es gut oder schlecht ist, dass es immer weniger Jailbreaks gibt zurzeit. Aber aus Security-Sicht für die Verbraucher ist es eigentlich eine gute Sache. Macht die Arbeit für Security-Forscher halt auch schwieriger. Deswegen kann man dann auch argumentieren, dass es eine schlechte Sache ist, weil man vielleicht viele Dinge gar nicht sieht, die da schieflaufen. Aber das ist gerade nicht der Punkt. Was ich sagen wollte, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass das gleiche Spiel dann auch für Passkeys gilt. Bei Passkeys bleibt der Secret auch immer bei euch und das ist nur ein ausgehandelte, ich nenne es mal ganz platt, Dingen, was mit der Gegenseite geteilt wird, so dass wenn da jemand den Account hackt, er sich immer noch nicht als euch ausgeben kann, weil das Secret zu diesem Passkey habt ihr.
Macht Sinn. Warum hat man das OTP-Ding nicht in einem extra, zum Beispiel nur auf seinem Phone oder so?
Convenience.
Aber also.
Ja, weil das nervt total, wenn du OTPs ständig eintippen musst. Also jetzt mal ganz ehrlich, wer will
das? Das sind 6 Zahlen oder so.
Ja, aber ja, du musst ja das Handy rausholen, die App aufmachen, das abtippen, dann ist, gerade dann guckst du drauf, 3 Sekunden, na, das schaffe ich einzugeben, gibst ein, war es doch zu langsam, dann musst du es nochmal eingeben.
Also normalerweise, wenn das richtig konfiguriert ist, sollte ein Token vorher auch noch akzeptiert werden.
Ist egal, es ist trotzdem nervig. Du musst irgendwas rausnehmen.
Ja, aber also, wie oft macht ihr das? Also, Token, weil ich überlege jetzt
eintippen? Ständig, jeden Tag mehrfach. Mhm. Also ich mache es nicht, Gott sei Dank, weil ich OTP nicht so benutze, sondern ich habe da den YubiKey, der bei mir fest im Rechner drin steckt, und wenn nicht, dann drücke ich nur noch drauf, weil das sind bestimmt 20 Mal, die ich da am Tag hinlange. Wenn ich 20 Mal ständig irgendwelche Codes abtippen muss, am Tag, nervt's.
Ja, nee, ganz also ehrlich. Ich weiß nicht, ich brauche das tatsächlich einfach nicht so oft.
Das
ich habe das tatsächlich nur auf dem
das
Phone.
Heißt in
und das
deiner Arbeitsumgebung, wenn du dich eingeloggt hast, die Sessions, die du brauchst, die gelten den ganzen Tag und dementsprechend, du musst dich nicht öfter neu authentifizieren.
Unter der Voraussetzung, dass alles Single Sign-On ist und überall richtig funktioniert.
Ja.
In der idealen Welt vielleicht, aber ich meine, es ist ja nicht nur ein Service, an dem man sich anmelden muss.
Ja, also es ist halt viel Single Sign-On und es ist halt viel, du musst dich halt nochmal durch diesen. Also wenn du halt ausgeloggt wirst, musst du dich halt nochmal durch diesen Single Sign-On Dingens durchklicken. Aber fairerweise muss man sagen, ich habe kein 2FA auf Arbeit. Was vielleicht fragwürdig ist, kann man jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt nicht im Detail darüber, weil das darfst du ja wahrscheinlich
nicht. Da werden wir mal nicht drüber sprechen, aber ich werde nirgends, also doch, das stimmt gar nicht. Ich habe ein 2FA für Arbeit, aber für das meiste Zeug, also weil für VPN beispielsweise, habe ich eine 2FA-App von der Arbeit.
Ja,
ja. Immerhin.
Aber das ist halt so, ja, wie oft muss ich da das nochmal eingeben?
Ich weiß nicht, mein VPN ist Gott sei Dank SSH.
Ja, das halt sowieso, ja. Nee, das halt leider nicht, aber es ist okay, das gebe ich irgendwie einmal eine und dann.
Ja gut, aber SSH ist bei uns ja auch mit OTP abgesichert, von dem her.
Ja, da musst du trotzdem dein YubiKey anfassen.
Jupp.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja auch okay und ich meine, wenn du jetzt in einem Bereich arbeitest, wo das nicht so super kritisch ist, weil du nicht mit Endkundendaten, viel persönliche Daten oder so arbeitest, sondern du entwickelst hauptsächlich Source Code und der Source Code an sich ist nicht so super kritisch, weil es eben keine Leute umbringt, wenn der irgendwie geleakt wird. Wenn hingegen die falschen persönlichen Daten geleakt werden, kann das schon kritisch werden für Menschen. Dann ist einfach der Schutzbedarf nicht so hoch. Und dann finde ich auch gut, wenn sich da Leute darüber Gedanken gemacht haben und da sozusagen Schutzzonen eingezogen wird. Und für die Leute, wo es nicht notwendig ist, auch der ganze Zauber nicht so eng gesehen wird. Weil Security ist ja immer ein Kompromiss. Und wenn man die Hürde für Bereiche, wo es gar nicht notwendig wäre, zu hoch legt, dann leidet die Akzeptanz darunter.
Ja. Das ist tatsächlich etwas, wo ich also ich meine, ja, Sicherheit ist wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt und in vielen Firmen wurde das die letzten paar Jahre, wobei es auch besser geworden, aber es war schon lange auch einfach so ein, keine Ahnung, ist uns egal, das brauchen wir nicht. Sicherheit, also wenn unsere Daten verloren gehen, uns ist egal. Aber es ist halt schon auch ein Trade-off. Also dein Business ist nicht, oder sagen wir mal, die wenigsten Firmen, ihr Business ist, das super secure so wenig wie möglich zu machen. Und da muss man schon auch ein bisschen aufpassen und sagen so, wie sicher muss unsere Software sein, weil am sichersten ist, wenn niemand an gar nichts arbeitet.
ganz genau.
Wenn Sicherheit dein höchstes Ding ist, was irgendwie in alle Prozesse eingreifen kann und alles irgendwie, ja, das nicht, womit du Geld verdienst normalerweise.
Exakt. Und der Casus Knactus ist ja auch, Sicherheit kostet Geld.
Genau.
Und darum geht's nun mal ja auch die ganze Zeit. So viel Geld wie nötig muss man ausgeben, um Risiken zu adressieren, etc. Aber das Ziel muss ja sein, so wenig Geld wie möglich auszugeben, um mehr Geld für Investitionen, Boni und vielleicht auch Dividenden zu haben.
Ja, und halt auch Innovation und so, weil du willst ja halt auch noch ein Business in 10 Jahren, in 20 Jahren.
Ja, das meine ich ja mit Investitionen. Genau. Ja, ja,
ja. Ja, genau. Und das schon, also ich finde das auch interessant, wie Security-Teams und so im Prinzip kein Budget haben, sondern einfach sagen können, so, ja, ihr müsst das jetzt machen. Ist egal, wie teuer das ist. Egal, ob das Sinn macht fürs Business, sondern es ist einfach, weil Sicherheit. Und das ist so das Totschlagargument. Und das finde ich, I don't know, finde ich schwierig.
Das kommt aber auf den Kontext an. Also ich kenne das schon so, dass die haben ja einen Sponsor, die haben ja von irgendwem diese Macht zugesprochen bekommen. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, dass da übers Ziel hinausgeschossen wird, dann ist das sehr wichtig, darüber zu reden. Weil das bedeutet ja, dass da Geld ausgegeben wird an einem Punkt, wo es nicht notwendig wäre.
Aber das ist halt schwierig, oder? Weil fürs Business ist halt so, ja, aber wir müssen ja sichere Software, also es ist halt so ein Verkaufsargument-Problem, habe ich das Gefühl. Weil niemand will halt hinstehen und sagen, nee, eigentlich wollen wir gar nicht so sichere Software bauen.
Ja, genau.
Das ist halt das Problem, oder?
Und ja, das Rückgrat muss man halt auch haben. Dass man da sagt, nee, wir haben das abgewogen, das hier ist der Sweet Spot und auf den optimieren wir. Und da ist mit gerade, im Endeffekt ist Sicherheit ja auch Geschäft mit Angst. Und sich dagegen durchzusetzen oder eine bewusste Kompromissposition zu vertreten und nicht zu sagen, ja gut, wir machen halt alles, was geht, das ist schon sehr schwer. Und dann auch noch ruhig schlafen zu können. Das zu sagen oder da eine Position zu bestimmen, das ist erstmal ganz gut. Aber wenn es ruhig wird, beschleichen einen dann doch die Zweifel.
Hoffentlich.
Ja, weiß nicht, ob hoffentlich. Also, weißt du, das ist halt wirklich die Frage.
Ja, also
Ich finde das wichtig, dass man da über den richtigen Kompromiss nachdenkt.
Genau, und ich finde, man muss da halt auch immer irgendwie, ja, ich bin echt auch wirklich kein Fan von so irgendwie so Tools wie SonarQube oder so.
Ja.
Und dann, also die Tools an sich sind nicht das Problem. Das Problem sind die Leute. Das Problem sind die Prozesse rundherum, die dann sagen so, ja, alles, was von SonarQube gefunden wird und irgendwie muss adressiert werden. Punkt. Und das ist halt ja, so, das
die
ist
Policy.
Das ja,
wer
keine
wer
Policy.
Wer bestimmt denn das Ruleset? Also das dann musst du ja direkt fragen, wer bestimmt das Ruleset in dem Kontext? Wer darf die Regeln in SonarQube ändern?
Genau. Das ist dann halt irgendjemand in irgendeinem Security-Team, die dann halt auch nicht auch nicht dafür verantwortlich sind und so, und die dann einfach sagen so, ja, wir haben hier so ein company-wide SonarQube-Profil und das müsst ihr jetzt machen. Viel Spaß. Und das halt so, das ist der Moment, wo ich mir immer so denke, so, hä?
Ja.
Was ist das? Also, das kann, also ich sehe nicht, wie das produktiv ist, weil ich bin absolut dabei, du hast halt ein Tool, das zeigt dir auch Dinge auf und dann musst du halt irgendwie abwägen, ja. Und ich sehe auch absolut, dass in den letzten Jahren oder an vielen Orten halt der Trade-off auch ganz häufig war, so, wir ignorieren einfach alles. Wo ich auch absolut einsehe, so, das ist auch keine Strategie, aber ich habe das Gefühl, so in den letzten paar Jahren ist das Pendel so sehr in die andere Richtung ausgeschlagen von, nein, alles, was irgendwie slightly security critical ist, muss gefixt werden. Was auch immer das heißt. Und dann bist du halt einfach nur noch am,
Das kommt aber echt auf das
Wenn man das Budget an. Hat, also. Ist ja super. Also dann,
ja, aber
das ist ja nah dran an alles, was so aussieht, als wenn es ein Bug sein könnte, muss gefixt werden.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen das. Oder so,
das ist ja im Prinzip, ich mag den Qualitätsanspruch, aber die Wirklichkeit sieht halt auch anders aus, oder?
Ja, das ist halt einfach nicht praktikabel. Also das, wenn du irgendwie so in einer idealisierten Welt, also wenn du so ein idealisiertes Modell baust oder so, wo du sagst, ja, du hast halt irgendwie unendlich Zeit und Ressourcen, dann okay, vielleicht.
Ja.
Aber selbst da, glaube ich, kannst du halt, du kannst halt bessere Dinge mit deiner Zeit machen. Also du musst halt.
Ja, nee, du hast ja unendlich davon. Also die das zählt ja gerade nicht, weil wir haben ja gerade definiert, wir haben unendlich Zeit.
Ja, aber auch, also, ja, aber selbst wenn du unendlich Zeit hast, glaube ich, dass du trotzdem, also ja, du kannst du, dir dann
du kannst wenn Zeit immer noch sequenziell ist, dann musst du immer noch entscheiden, was machst du zuerst. Wenn wir jetzt das perfekte Szenario noch ein bisschen idealisieren und sagen, es gibt unendlich viel Nebenläufigkeit, dann ist auch perfekt.
Ja,
dann kannst du einfach immer alles direkt machen. Ja,
aber nichts davon ist halt Realität.
Ja,
müssen wir halt schon auch einsehen, glaube ich.
Ja, leider.
Apropos Realität.
Aha, Backup.
Oh, hallo. Hello.
Ich bin auch zurück in der Realität, in unserer jedenfalls.
Ja. Sehr schön, willkommen.
Genau. Ja. Schön, dass ihr geklappt habt. Wie weit seid ihr gekommen? Wo seid ihr?
Ja, wir sind immer noch blast.
Ja. Ingo, sag mal die nächste Kategorie. Sag mal die nächste Kategorie.
Genau, wir können weitermachen. Ich glaube, das Thema 2FA ist ausdiskutiert.
Du hast Zwei-Faktor-Authentifizierung. So weit habt ihr es schon geschafft.
Ja, so weit sind wir schon gekommen, genau. Also,
na gut,
ja,
dann habe ich ja
schon eine halbe Stunde über Punkt 1 und das kriegen wir.
Und habt ihr gewonnen? Also habt ihr finale Endlösung für euer Problem gefunden?
Ja.
Das will ich jetzt nicht so
formulieren. Definieren wir uns einfach die Welt, wie sie uns gefällt.
Nee. Sind das nicht diese Dings-Keys, Pass-Keys oder sowas? Machen das nicht jetzt alles fertig?
Ja.
Die hatten wir auch kurz. Du hörst dir das dann einfach nochmal nach und dann.
Okay, alles klar. Mach ich bestimmt.
Und dann schreibst du einen Kommentar und dann machen wir das nächste Mal mit einem Blast from the Pass weiter.
Ich finde das blöd. Bitte nochmal eine halbe Stunde Länge drüber reden.
Genau. Also, genau, die Realität sieht so aus und wir kommen zum nächsten Punkt. Auch da musste sich jemand der Realität stellen. Wir sind beim Toten der Woche und Ward Christensen ist gestorben. Also nicht, kennt ihr niemand von euch? Schon mal gehört?
Nein.
Was hat er gemacht? Ich habe die Schlagzeile gesehen, seitdem kenne ich ihn, aber.
Genau. Genau, mit 78 ist er gestorben. Er war einer der ersten, die ein Bulletin Board aufgemacht haben, tatsächlich. Also war Mitgründer von CBBS Bulletin Board. Ja. Und hat auch X-Modem geschrieben oder
gepackt.
Also so ganz Urzeit.
Oh. Ja. Let's go.
Ja gut, also ich meine, Bulletin Boards sind jetzt auch irgendwie, ja, die haben uns ja auch schon lange verfolgt. Und das Internet ist an einigen Stellen immer noch nicht besser geworden. Ja, also hat auf jeden Fall uns irgendwie alle doch geprägt.
Ja.
Gibt ja nichts.
Wert von geprägt.
Wir haben bestimmt Software von ihm benutzt.
X-Modem.
Ja, X-Modem zum Beispiel. Weil wer hat nicht schon mal irgend in seinen dunklen Stunden X-Modem benutzt?
AT&T. Irgendwas.
Ja, traurig.
Ja, ja. Modem-Befehle. Das ja, kennen die Jugend ja heute gar nicht mehr.
Damals.
Die jungen Leute. Ja.
Als das Gerät noch Geräusche gemacht hat, um sich das Internet einzuwählen.
Genau.
Dieses haha funny
Ja, das habe ich meinen
toll.
Kindern auch vorgespielt. Die waren auch etwas.
Was wurde denn?
Ja,
und auch Diskettengeräusche?
Da hatten
warum
wir noch das mit dem Speichern-Symbol. Aber ja, könnte ich wieder machen, ja.
Wieder?
Ja. Zum Einschlafen. Das
muss man sich jedes Jahr dran erinnern. Übrigens, es gab andere Sachen. Erinnert euch gefälligst.
So, nee, für dich so und für mich so. Und das war irgendwie aber zum Einschlafen, ein paar Modem-Geräusche, ein paar Diskettengeräusche. Das ist doch mal die Business-Idee. Vielleicht sollten wir das machen. Das gibt doch hier auch, wie heißt es, wenn man so Geräusche macht, so
Einschlafen-Podcast?
ASMR oder so, dieses ja.
ASMR?
Einschlafen-Podcast, Modem-Geräusche machen. Total tolle Ideen heute. Ein Astro-Podcast haben wir schon gestartet.
Senioren-Einschlafen-Podcast.
Ein Einschlafen-Podcast mit Modem-Geräuschen. Ja, wir machen noch ein Binärgewitter ja, Podcast-Universum auf und bringen euch ganz, ganz Ingo viele macht tolle das. Folgen.
Ja. Also wir müssen eigentlich einfach irgendwie so Influencer finden, die diese Podcast machen. Weil eigentlich willst du ja nur das, ja, eigentlich willst du das, nur das Geld haben und das, sagen, ja, die sind alle meine Brands.
Kann
alle,
ja. Kann ja kein
Brand. Was ist die Brand? Alte Leute.
I don't know. Ingos Podcast Manufaktur oder so. Was weiß ich?
Ingos Keller Manufaktur.
Und dann aus Ingos Podcast Manufaktur.
Live aus kommt Ingos du. Keller.
Ja, genau.
Kann ich mich gerne mal hinsetzen, ja. Also bisher rauscht es da einfach nur viel. Mhm. Modemgeräusche ja. Gibt es da nicht mehr.
Bei uns auch ganz, ganz aktuelles Thema. ISDN-Ablöse.
Immer noch?
Wo?
Seit, vor Corona gab es dann Proof of Concept.
Das ist doch schon längst abgeschaltet alles. Gibt's doch gar nicht mehr.
Das denkst du.
Okay, es gibt ja, immer noch genug Cash Moneys.
Es gibt immer noch Firmen, die dir das quasi hinstellen, wenn du denen da Geld, genug Geld hätten willst.
Ja, ja, genau.
Ist nicht abgeschaltet. Okay. Kann man immer noch haben.
Ja.
Es gibt Sachen. Das kannst du den Untote der Woche tun. Jetzt.
Untote nee, der Woche bald ISDN. Bald ist weg.
Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Ja,
ja.
Sind wollen wir in der Kategorie Untote der Woche.
Ja, komm. Wollen wir zu Dinge, die niemand wusste. Ingo, willst du uns erzählen, was es neben ISDN sonst noch gibt, wo niemand weiß, dass es das noch gibt?
Das kann ich auch noch machen, ja. Also ich habe die Woche tatsächlich, warte, war denn das? Ist noch nicht so lange her. Ich habe irgendwas gelesen und habe Docker Swarm gelesen. Ich habe gedacht, Docker Swarm. Ja, stimmt, das gab's mal. Ist das nicht deprecated? Und stellt sich was raus,
ist das, nee, ist das nicht Kubernetes oder so?
Ja, ja, das ja.
Kubernetes, das heißt Kubernetes, oder?
Ja,
nee, genau, also
das
Docker hatte mal dieses Docker, die hatte mal dieses Docker Swarm und das haben sie abgekündigt, weil hat halt keiner, haben sie nicht mehr.
Gibt halt Kubernetes, ja.
Und dann konntest du, da, ja, es war, genau, es war sowas ähnliches wie Kubernetes plus Kubernetes ist halt mega komplex. Und ich meine, es gab
Docker
dann noch so ein paar andere.
Hm? Ist es nicht mega komplex?
Nee,
oder war das ganz einfach?
Ist, also, und dann hat Docker, also Docker ist ja auch eine Firma, jetzt tatsächlich neues Docker Swarm entworfen, warum auch immer sie es gleich genannt haben wie das andere, das ist irgendwie doof. Deswegen ging ich auch immer noch davon aus, dass es tot ist. Turns out, ist nicht tot. Also du kannst tatsächlich mit relativ wenigen Kommandos dir so einen kleinen Cluster zusammenbauen und dann da deine Docker-Applikationen draufschmeißen und das ist ja schon einfacher als so ein Kubernetes-Cluster dann hinterher
das
zu bedienen.
So ein bisschen wie mit Podman kannst du doch auch diese, heißen sie Pods? Kannst du ja auch mehrere Docker-Container miteinander so ein bisschen orchestraten. Ist das so vom Vibe so ein bisschen so oder ist es schon eher so ein Kubernetes-Light?
Ich hab's heute zum ersten Mal aufgesetzt. Wir können da gerne nächstes Mal mehr drüber reden. Ich wollte jetzt nur das mal in Untoten der Woche packen, dass es das tatsächlich noch gibt und mir das nicht so bewusst war. Ich habe heute mal einfach drei Virtual Maschinen aufgesetzt. Da den einen, also du hast einen Manager dann und zwei Worker-Nodes hinzugefügt und einfach mal Portainer draufgepackt. Und dieses Portainer läuft jetzt auf allen Nodes sozusagen und du kannst es auch auf allen Nodes ansprechen. Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Aber im Endeffekt, ja, du kannst irgendwie dann eine Docker-Compose-Datei da hinschmeißen und verteilt das auf diese Nodes und ja, und sinnvollerweise kannst du natürlich einen ausmachen und es funktioniert immer noch. Also das, was du so bei einem Standard-Docker-File jetzt eher mal nicht hast, dass du das dann nur auf einem Rechner laufen lässt und wenn du den ausmachst, ist halt alles weg. Dafür bräuchtest du ja, irgendwie Kubernetes oder irgendwas Cluster-mäßiges. Und wer das halt in klein haben will, der kann sich tatsächlich das neue Docker Swarm mal angucken.
Okay. Und das machst du gerade?
Ja. Das mache ich gerade, weil ich gedacht habe, setze ich jetzt bei mir im Keller auch noch ein Kubernetes auf oder nicht. Und wie gesagt, bin über irgendwas drüber gestolpert. Ja, machte, hat einer gesagt, boah, ich benutze jetzt hier Docker Swarm. Und ich habe gedacht, hä, das war doch, weiß ich nicht, zu unseren Studienzeiten war doch Docker Swarm kurzzeitig irgendwie total gehypt, bevor es so richtig dann von Kubernetes aufgefressen wurde. Aber nee, gibt's wieder. Und ja, scheint noch alive and kicking oder jetzt, wie gesagt, die neue Variante alive and kicking zu sein. Und kann durchaus sein, dass es für kleine Cluster da eine Marktlücke gibt, wenn diese da jetzt reinstoßen und das gut funktioniert. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Also könnt ihr euch mal angucken. Docker Swarm. Neu.
Cool. Werde ich mal reinschauen.
Okay.
Was haben wir noch?
Also, ich muss kurz zum Faktencheck. Ingo, Docker
ja.
wurde erst veröffentlicht, ja. nachdem wir fertig waren mit dem Studium.
Echt? Das ist egal. Das weiß der Ingo
ich
ja nicht
mehr. Ich gerade kurz.
Her. Das ist schon echt? Lange her.
Na, also, ach. Warte mal. Docker? Wie alt ist denn Docker?
Docker wurde am 13. März 2013 von der Firma .cloud, heute Docker Inc., veröffentlicht.
Echt? Krass. Ich hätte gedacht, das wäre... Ich dachte, das war noch vorher.
Also als ich studiert habe, war Docker ein Ding. Und wenn ich nur mal...
Ingo ist halt einfach schon echt absurd alt. Ja? Das ja. kommt schon wieder darauf hinaus eigentlich. Ingo, hätte, du denkst, das war von deiner Uni-Zeit, aber es war nicht.
Und dass das wirklich verbreitet war, war dann
schon,
eben auch 2014.
Schon 3-4 Jahre früher erwartet, dass das tatsächlich
und,
echt war. Das
und
erst 13.
Das halt so bei Kunden und so aussehen, das waren dann wahrscheinlich 15, 16. Also... Ne? Und das war ja quasi gestern.
Ja. das war ja quasi gestern. Hat okay. man 9 Jahre her, ja, das stimmt.
Okay, ich hätte gedacht, dass es tatsächlich schon so 10, 11 oder so kam. Na gut, aber ja, kannst du mal sehen. Die Zeit fühlt sich komisch an. Okay, na dann. Dann ist es halt so.
Kann man nichts machen, Ingo. Das ist jetzt.
Nee, kann
ja,
man nichts machen.
War
okay,
man,
war ich
was,
fertig mit
bei deinem
Studium
warst du ja auch nicht dabei.
Nee. Also vor
das
allem
weiß,
das.
Weiß man ja auch gar nicht.
Ja, das kann man gar nicht mehr wissen.
Das ist auch schon so lange her.
ja, und ich meine, ja. Leben, Kinder, keine Ahnung, da ja, war irgendwie alles schon in dem Studium. Und deswegen,
alles das Gleiche, das ist alles.
Kann man sich ja auch nicht mehr daran erinnern, ob da jetzt, ich hatte eh zu wenig Schlaf in der Zeit und ob das jetzt ein Jahr früher oder ein Jahr später war. Ah. ist alles blurry in der Zeit. So, okay, gut. 2013,
verrückt.
Krass. Ich hätte es früher erwartet, na dann.
Was ist sonst noch untot?
Ich habe noch was. Ich habe das jetzt hier kurz reingeschmuggelt. Kennt ihr die Firma Fisker, warte, wie heißt sie? Genau, Fisker. Nee, kenne ich nicht. Ist auch nur USA-Ding.
Natürlich
ja.
nicht.
Nee. Jedenfalls, sie haben Elektroautos hergestellt. Kennt ihr auch nicht. Ist ja egal, ja. die heißen.
Nee, was ist das?
Pluralistik. ja, genau.
Was ist ein Auto?
Diese Elektroautos sind super smart. Ja, sie sind nämlich komplett online und funktionieren gar nicht mehr, wenn es keine Cloud mehr gibt. Jetzt ist Folgendes passiert.
Gibt's keine Cloud mehr.
Firma Fisker
Was?
Ist leider bankrott gegangen.
Nein, und jetzt gibt's diese Server nicht mehr und jetzt fahren die Autos nicht. Wer hätte, ja. das konnte niemand kommen sehen. Das ist wirklich, ja, ah, ich
niemand
bin
hätte
zu überrascht.
das ist so überrascht.
Mein ganzes Weltbild.
Stellt euch vor, ihr kauft quasi so eine Webcam für 50 Euro, die geht dann kaputt, weil so ein Hersteller dann pleite geht. Stellt euch vor, ich kaufe ein Auto für 50.000 Euro und das Auto geht dann leider kaputt, weil Hersteller pleite geht. Ja, das ist ein bisschen bekackt. Genau, diese Server gehen dann quasi down und dann geht quasi das Auto nicht mehr richtig. Der Trick ist jetzt, es gibt keinen Trick. Du bist kaputt, dein Auto ist kaputt.
Kann also man bestimmt, irgendwelche Hacker werden bestimmt irgendwas hacken können.
Ja, irgendwelche, aber sie wollten irgendwie die Server zu irgendjemand anders shippen, aber das geht alles nicht und jetzt ist es immer noch kaputt, also dein Auto ist dann leider ein Arsch. Und alle Leute sind natürlich ein bisschen angepisst, die diese Autos gekauft haben, was nicht überraschend ist.
Wurden die nur in Amerika verkauft oder weltweit?
Kann
oder auch in Deutschland? Oder auch in Deutschland?
Ich muss mal gucken. Deutschland. Vielleicht könntest du die auch hier kaufen. Doch, irgendwie kannst du irgendwas, also sie haben eine deutsche Seite. Ich weiß nicht genau, ob du jetzt wirklich kaufen kannst in Deutschland, aber.
Ja, würde mich echt mal interessieren, weil ich hätte halt die Hoffnung, dass sowas. Ja, nee, das haben sie noch nicht gelernt. Das ist jetzt Lernen anhand von dem Fall und das dann da.
Ja.
Ich meine, ja, das ist eine ziemlich regulierte Branche. Also da ist ja da, so, da könnte man schon entsprechende Mechanismen einbauen. Was natürlich eigentlich schade ist, weil das die Einstiegshürde für neue Firmen hebt, massiv. Ja, wenn die sich also Gedanken darüber machen müssen, wie können denn ein Auto, was ich verkauft habe, wie kann das auch so 20 Jahre auf der Straße rollen? Aber gut, scheint notwendig zu sein.
Also, ja, ist das wirklich schade, dass das die Einstiegshürde, also willst du wirklich ein Auto kaufen können, was das nicht kann?
Natürlich nicht. Ich möchte aber einen Markt haben, in dem Wettbewerb möglich ist.
Ja.
Und nicht die Einstiegshürde schon so absurd hoch ist, dass innovative Firmen gar keine Chance haben, sich zu versuchen.
Wenn deine Innovation daraus besteht, aus mein Auto muss immer mit der Cloud connected sein, dann ist das vielleicht ist das ein bisschen overreaching, aber also ich persönlich würde sagen, hä? Warum? Was, also das ist die Innovation, wo ich gerne darauf verzichten kann, wenn deine Innovation daraus besteht.
Wenn die daraus besteht, richtig, das eine hat jetzt, natürlich, wenn man das unmittelbar so koppelt, bin ich bei dir, 100 Pro. Ich habe das nur so ein bisschen darauf gezogen, dass ich grundsätzlich eigentlich die niedrige Einstiegshürde haben möchte, damit Innovationen möglich sind oder schneller möglich sind als durch die großen Konzerne.
Grundsätzlich ja. Würde ich jetzt.
Tja, krass.
Was lernen wir draus? Nichts.
Ja, nee, ich meine, so ein Thema hatten wir schon öfter.
Das ja, ist eben.
Schon brutal, das ist halt nur ein bisschen immer, größer jetzt. Immer wieder kommt.
Ja. Es ist ein bisschen größer schon. Also, ich meine, Autos sind ja schon groß. Also, größer als jetzt ein Fernseher oder eine Webcam. Oder irgendwie deine Türklingel oder so, oder ein Kühlschrank. Kühlschrank ist auch schon relativ groß, aber ein Auto ist noch größer als ein Kühlschrank.
Das stimmt.
Und der Kühlschrank, also ich hoffe es wirklich inständig, dass es keinen Kühlschrank gibt, der nicht mehr funktioniert, wenn keine Cloud da ist. Wenn es sowas gibt, schreib es in die Kommentare oder so, aber was soll da?
Gibt's garantiert. Alles, was du dir vorstellen kannst,
gibt's. Haben wir jetzt leider quasi schon in die Realität berufen mit der Aussage, dass mit der Frage danach, ob es es gibt. Ja. Tja, genau, also jetzt.
Nee.
Ist nicht so gut. Ja. Nicht so gut für die Leute, die es gekauft haben. Gab es wohl auch in Europa, aber nicht lang und eher so Ramschware-mäßig dann noch verkauft worden. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz
verstanden. Es gab diesen Fisker Ocean, ne?
Ja, genau. Es gab genau nur dieses Ding. Tja, genau, also Fisker Ocean ist quasi dieses Gerät, worum es da geht. Und sackt ein bisschen.
Tja, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, aber ja. Nee,
klar. Was kommt als nächstes? Dein Haus geht kaputt, wenn es kein Cloud mehr hat? Ein ganzes, komplettes Haus, das fällt dann sich zusammen.
Du kommst halt nicht mehr rein. Also ich meine, wenn deine
Das kannst du immer noch lösen mit deiner Axt zum Beispiel. Also wenn es notwendig wird, dein Auto fährt dann halt nicht mehr.
Wenn du alle Türen nicht mehr aufmachen kannst du schon mit einer Axt lösen, aber es kostet halt auch ein Schweinegeld, alle Fenster und Türen auszutauschen.
Das stimmt, ja. Aber wenn du, ich würde sagen, wenn du erstmal drin bist, kannst du dann auch quasi schon den Elektromotor ansteuern, dass er aufgeht. Oder so, dass er deine Tür löst. Ich weiß nicht. Ich stell mir das so einfach vor, ich weiß, aber
ja.
Vielleicht bin ich da auch ein bisschen.
Kannst du dir jetzt bei dem Auto, wäre das so irgendwie dasselbe? Es ist ja nur so ein Elektromotor ansteuern.
Nee, da ist ja ganz viel Elektro in deinem Auto.
Ja,
drinne.
Ganz viel Elektro. Okay,
ja, genau.
So ein Smart Home, also ist auch ganz Auto, viel Elektro.
Ich glaube, dein Auto ist mehr komplexe Elektronik, die zusammengeschaltet wird als ein Smart Home. Kommt natürlich auf den Smart Home ab, aber grundsätzlich.
Ja.
Würde ich sagen, also da
aber
ist ja
es
quasi
halt auch,
jede...
Aber es hat auch nur einen CAN-Bus oder so und da kannst du dich ranstecken und dann kannst du sagen...
Jetzt ein CAN-Bus.
Messages schicken und...
Ich bin kein Experte, aber ich glaube, es läuft nicht alles über den CAN-Bus.
Manchmal, also es war früher so, es gibt jetzt auch schon Ethernet in deinem Auto, das ist korrekt.
Und es ganz lange lief ziemlich viel einfach, also ziemlich alles einfach über den CAN-Bus.
Ja, aber und die das, Zeiten ändern ja, sich natürlich auch, alles wird kleiner und so, das ist schon so.
Ja, aber so kritische Bereiche wie Auslösen, Airbag, Bremsensteuerung und so, das läuft ja nicht über den CAN-Bus.
Ich glaube teils. Also gewisse Dinge sind schon noch so, dass die sozusagen autonom funktionieren. Halt, dass dein, ich glaube, dein Airbag ja, kann recht eigenständig auslösen. Aber ja.
Andere Dinge, aber das sind halt zwei, drei sicherheitskritische Sachen, die dann nochmal irgendwie anders angebunden sind.
Ja, und der ganze Rest
aber
ist halt
viel
schon
Zeug, also jetzt zum Beispiel irgendwie der Reifendrucksensor, der ist ja schon auch angebunden, damit der dir eine große Ausrufezeichenlampe zeigen kann. Und das war jedenfalls von der Zeit noch alles CAN-Bus. Und vielleicht ist jetzt schon Ethernet. Ethernet im Auto hat, glaube ich, auch viel Tesla vorangetrieben, aber ich bin so wenig in Autosachen drin, das tut mir ein bisschen leid, Jens. Könnt ihr dann alles dazu schreiben.
Ingo macht da so einen Auto-Podcast, auch aus dem Podcast.
Ja, stimmt.
Wir
so ein Auto? Ich habe ja so ein E-Auto, ja, tatsächlich.
Ein Podcast?
Okay, und hat das ein CAN-Bus oder hat das Ethernet?
Nee, das hat, glaube ich, auch noch alles mit CAN. Also zumindest habe ich einen CAN-Bus und kann da Sachen ranstecken und konnte dann Sachen vom Auto auslesen, damit man weiß, wo es, wie viel Strom es noch drin hat und so, weil das über die Cloud auslesen geht zwar auch, aber dummerweise ist das Auto dann so, dass es dann 6 Stunden lang anbleibt und so Elektroautos haben ja auch noch so eine nette 12-Volt-Batterie da drin, die dann einfach alle geht. Und dann kannst du ein ADAC rufen, weil du mit einem vollen E-Auto dein E-Auto nicht starten kannst. Hatte ich
alles
schon.
Kannst du einen Stepdown nehmen oder sowas und dann ist da die 12-Volt-Batterie reinhalten?
Es ist traurig, dass man immer noch diese Batterie braucht.
Wofür braucht man die?
Ja.
Starter oder was?
Na, erstmal versorgst du natürlich dein Radio und Co. Und wie gesagt, ja, das Auto startet tatsächlich nicht. Du kannst diesen Startknopf drücken, wie du willst. Es passiert nichts, wenn deine 12-Volt-Batterie leer ist. Ist halt so.
Ich finde, das brauchst du nicht.
Und
Das hat dazu eine große Batterie im Auto.
Doof. Es ist echt, kann man nur mit dem Kopf schütteln, dass es nicht schon mal gelöst wurde. Ja, also ein Auto-Podcast können wir auch noch aufmachen, wenn ihr da Interesse habt.
Autos.
Ich habe mir heute tatsächlich einen dynamischen Stromtarif geklickt. Da können wir demnächst auch podcasten drüber.
Oh, nice. Ich habe mich jetzt erstmal noch dagegen entschieden.
Ich habe ja auch lange mit mir gerungen. Also ich habe noch keinen Smart Meter. Das ist noch immer so der Kampf, der innere Kampf. Aber ich habe jetzt mal heute drauf geklickt. Mal gucken. Das dauert jetzt ein paar Wochen. Und dann kann man wirklich aus dem Netz laden, wenn billig, und das Auto laden, wenn billig. Und
ja, genau. Ich habe das verschoben auf, wenn dann vielleicht irgendwann da mein E-Auto steht. Und dann hoffentlich auch eins mit bidirektionalem Laden, Vehicle to X wäre das Ziel, dass man da dann, ja.
Das kann meins leider auch noch nicht. Eventuell brauchst du da natürlich auch noch die richtige Wallbox, die das ja auch können muss und je nachdem, was
da
du
ich die noch nicht habe, kann ich das dann direkt mit planen, ja.
Ja, genau. Je nachdem, was du für ein Auto kaufst, brauchst du doch entweder eine, die das AC-mäßig macht oder eine, die es DC-mäßig macht. VW will das mit DC machen. Da sind die Wallboxen halt ein bisschen teurer. Aber wird spannend. Also das definitiv. Also Elektro-Dings-Podcast können wir auch noch aufmachen.
Elektro-Dings-Podcast. Ich finde das ein guter
Name.
Ja,
Elektro-Dings. Mhm, genau. Podcast. Für E-Autos und Wallboxen und
Strom.
Dynamische
und
Stromtarife.
Solar. Smart.
Ja.
Guck mal, habt ihr alle, ihr habt schon das ist quasi komplett fertig durchgedacht. Musst du dir das nur machen?
Ja.
Toll, so schnell geht es.
Genau, wer da Interesse hat, mal in die Kommentare schreiben. Wir machen jetzt die ganzen Ideen und ihr macht dann ein Voting, ein Televoting, ja.
Mhm.
Was für ein Podcast wir demnächst aufmachen sollen. Was denn da am spannendsten ist.
Ja.
Und wenn ich meinen dynamischen Stromtarif oder halbdynamischen mal habe, dann kann ich darüber auch gerne mal sprechen. Ja, das ist, was man halt so auf dem Sonntag macht, sich seine Stromrechnung angucken und dann doch mal entscheiden, es muss billiger gehen. Ja, weinen, das auch tatsächlich. Ganz viel weinen, heulen.
Und hilft es?
Heulen, ja, doch, das befreit.
Okay, nice. Hm.
Gut. Wir waren immer noch in der Kategorie Untoter der Woche.
Wir sind noch nicht so weit gekommen irgendwie. Toter noch.
Doch.
Wir sind noch nicht so
tot. Also du,
Toten sind wir schon durch.
Felix ist wieder zurück zu Toter mit seinem Auto.
Du bist leider wieder zurück.
So, das
tut mir, Untoten ja, waren wir doof. Bei ISDN. Du hattest ISDN
apropos Toter, ich hab hier noch ein anderes Ding. Nein, ich habe quasi nur ein Video und zwar Michael Jackson's Thriller, der Electric Device, das Electric Device Cover von elektronischen Geräten, die das als Cover machen, das ist ja witzig. Das hat zu dem Toten davor gepasst, aber ich war zu spät, es tut mir leid. Okay. Aber das ist witzig, ja. Guckt euch das an.
Gerade bei elektrischen Geräten machst, ist nicht auch sind nicht irgendwelche Roboter hier, Staubsaugerroboter irgendwie übernommen worden?
Auch
so ein bisschen zombie-mäßig.
Das hatten wir doch, hatten wir
ja, das ist drin. Noch? Ja, das kommt eigentlich.
Ja, aber können wir jetzt noch auch so einen Tod, also
was,
ich meine,
du willst
das
vorziehen?
Zombie.
Hä, warum ist der ja. tot? Wer ist tot?
Nein, die fahren
nee,
doch noch.
Nee, aber es ist ein Zombie.
Die fahren.
Untoter?
Nee. Ja.
Na gut.
Okay.
Doch,
sorry.
Also,
ja, was ist passiert?
Jetzt, irgendwo zieh's vor, genau, komm.
Die, Ecovacs D-Bots wurden von Hackern gekapert über eine Schnittstelle, über eine Sicherheitslücke, die wohl schon länger bekannt ist. Und
wir haben darüber geredet, glaub sogar.
Die Hacker haben das so eskalieren lassen, dass der Staubsaugerroboter dann rumgefahren ist und Schimpfwörter von sich gegeben hat. aus seinen Lautsprechern ertönte eine menschliche Stimme, die rassistische Obszönitäten schrie. ja.
Auch wenn er irgendwo gegengefahren ist, weil das wäre dann schon wieder sehr witzig gewesen.
Ja,
da gibt's
genau.
Ein Video von Michael Reeves,
genau.
Das können wir mit verlinken, oder? Das ist damit verlinkt.
Da war das ja ein Feature. Das ist zeitgleich zu einem ähnlichen Vorfall in Los Angeles, bei dem ein anderer D-Bot X2 Berichten zufolge einen Hund verfolgte, während das Gerät über seine Lautsprecher beleidigende Kommentare von sich gab.
Sehr schön.
Einfach zu witzig.
Der Hersteller verspricht, einen Sicherheitspatch zur Verfügung zu stellen, der eventuell im November 2024 erscheinen soll.
Das heißt, so lange hast du noch beleidigen den Staubsaugerroboter.
Oder
er schaltet seine Cloud ab. Helfen.
Ja, also ich meine, das Ding hat eine Kamera. Also ich würde das Ding einfach stilllegen und nicht weiterverwenden.
Wie kann man dann so denken, warten wir auch bis November?
Ja, genau. Und wie heißt so schön, ist ein System einmal kompromittiert, bleibt dir nichts anderes, als das wirklich sauber zu machen. Und wer sagt mir, dass dieses Update, das dann vielleicht auch noch over the air kommt, denn dann nicht nur gerade irgendwie den Port schließt, über den die da reingekommen sind, jetzt mal in Unwissenheit dessen, wie die Sicherheitslücke wirklich aussieht, sondern wirklich ein Full Reset macht. Ich würde dir nicht vertrauen. Das ist ein kompromittiertes Gerät.
Und wer sagt
Gerät.
Denn, dass das dieses ist, Update ja, genau. tatsächlich noch geladen werden kann? Vielleicht sagt leider Checksum-Fehler. Das können wir nicht machen.
Ja.
Oh. Ja, das ist schon komplett verrückt einfach. Okay. Auch als Hersteller zu sagen, im November. Ein kompletter Monat noch einfach.
Ja.
Und zumal sie es ja quasi ewig lange vor sich her geschoben haben, das Problem. Weil das war irgendwie im Juni oder im Juli.
Das musste halt erst einer machen.
Oh mein Gott.
Sonst haben sie es nicht für ernst genommen.
Ja.
Das ist ja immer so. Es muss immer erst irgendwas passieren.
Ja, das stimmt. Aber immerhin, nee, ist nicht gut.
Ja.
Das ist ein bisschen so auch wie diese Drucker, die ab und zu mal quasi so irgendwelche Sachen ausdrucken, die ins Internet direkt angeschlossen sind. Das gab es ja auch eine Zeit lang. Oder gibt es immer noch? Ich glaube, es gibt diese Drucker immer noch. Die haben dann quasi direkt diesen Port 9200 im Internet und dann kannst du was hinschicken und es fährt einfach irgendwo hinten raus. Das hatten wir, weiß nicht, vor 5 Jahren oder so drüber geredet.
Mhm.
Ja, krass.
Ja.
Okay.
Cool. Okay.
Gut. Das war also vorgezogener Zombie-Robot, genau.
Genau, ja, weil es war, hat, sorry, hat da einfach reingepasst und war irgendwie, es ist, auf der einen Seite ist diese News echt lustig, auf der anderen Seite, oh boy, also was wir uns da so eingehandelt haben mit diesen ganzen Dingern, die da. Mit
diesem Internet.
Ja, mit diesem Internet of Things Gedönse, was Shit. Da so in unserem Haus rumkreucht, fleucht, ne, will man eigentlich gar nicht wissen.
Ja. Richtig, was aber auch noch so vielleicht untot ist, man ist sich nicht so sicher, ist vielleicht die Foundation, die hinter Firefox steht. Und zwar hat sich Mozilla überlegt, dass sie sich jetzt richtig gut um Online-Werbung kümmern wollen.
Und also sie wollen das, so wie Google werden, oder?
Das passt irgendwie nicht so zu dem Duktus, den man oder den ich so verinnerlicht habe, von dem, wofür Firefox steht. Privatsphäre, sicheres Browsen. Nee, Mozilla hat sich jetzt überlegt, wir möchten jetzt uns darum kümmern, dass das gut zusammenpasst. Wir haben uns jetzt noch eine Firma gekauft, Anonymous heißt die.
Okay.
Und die baut alternative Infrastruktur für die Werbeindustrie. Und alternativ Woll. Daran soll sein, dass es eben
nicht
dass
Google
es
ist.
Eben darum geht, dass die Privatsphäre geschützt bleibt. ich muss da husten, weil ich traue dem Braten nicht. Und ich finde es sehr drastisch und schade, dass man so die so Kernmarkenwerte, wofür Mozilla eigentlich steht, so schnell erodieren lässt. Ja. So, mal gucken. Wir haben den Blogpost verlinkt. Jetzt ist mal, muss man mal gucken, was daraus wird und wie schnell Firefox wirklich degradiert. Man hatte in der Vergangenheit ja immer mal wieder Diskussionen, wenn irgendwelche Plugins vorinstalliert waren, so zuletzt das Pocket-Plugin, wenn die Default Search Engine, dass Google dafür Geld bezahlt, das hat man dann irgendwann akzeptiert und gesagt, ja gut, ist halt Sponsoring und irgendwo von muss die Foundation ja leben. Das stimmt schon, aber wie weit muss es gehen und wie sehr steht es eigentlich im Konflikt mit dem eigentlichen Auftrag? Tja, das ist so und
wie viel Geld macht Mozilla eigentlich? Ist das echt, ist das so, braucht man so viele Millionen, um das Ding am Laufen zu halten?
Ja, so ein Browser ist schon nicht billig.
Ja, das Problem ist ja, glaube ich, auch, dass sie einfach, sie machen halt nicht nur den Browser, sondern also die Foundation macht ja schon irgendwie ganz viel Zeug rundherum um den Browser. Und das ist halt schon die Frage.
Deswegen haben sie den Thunderbird doch auch immer so auf der Abschussliste gehabt und darüber diskutiert, ob er jetzt aus der Foundation weichen muss oder nicht.
Ist er ja auch, die haben ja eine eigene Foundation.
Stimmt, das ist dann dahin gemündet
letztendlich. Genau, es ist mittlerweile eine eigene Foundation.
Genau.
Die so ähnlich heißt wie Mozilla, nämlich MZLA oder sowas, was dann auch irgendwie ein bisschen komisch ist, statt die dann irgendwie Thunderbird Foundation oder sowas zu nennen. Aber gut, ja.
Haben die 2000er angerufen. Und wollen ihre Buchstaben wieder zurück.
Vokale zurück.
Das gab es ja eine Zeit, wo immer diese Buchstaben rausgelöscht wurden und dann war es ein Wort. Gab's doch ganz viel Flattere und sowas. War das nicht alles so aus die Zeit? Das hat schon 20 Jahre her. 10? Ja, bin ich. Ingo.
Ingo,
du weißt es auch nicht.
Gab's das schon, als ich studiert habe oder nicht?
Bestimmt. Ja,
wie lange ist ein Flatter her?
So, oh, Flatter. Das gab's zu Studienzeiten. Flatter 2006.
2010.
Siehst du? Ja. Das ist fast genauso, wie ich mich vorhin verschätzt habe.
4 Jahre.
Ah, Flatter. Ich habe gerade Flatter und Flickr verwechselt. Ja, Flickr ist 2006 oder so.
Aber Flickr hatte, ja, die haben schon, es gibt Flickr. Flickr ist auch alt.
Ja. Oh ja. Ich verstehe den, also jetzt bei Mozilla, den Drang irgendwie Geld neu aufzutun. Ich meine, sie haben ja ganz, ganz viele Services irgendwie gelauncht, dann schon wieder eingestellt. Also beständig ist das Ganze ja auch nicht, aber ich muss Markus da recht geben. Also eigentlich will ich den Browser verwenden, weil er eben nicht von einem großen Werbekonzern, sprich Google oder von mir aus auch Microsoft kommt, sondern weil es ein liebes, nettes Open-Source-Projekt ist. Und da tue ich mich auch ein bisschen schwer tatsächlich. auch wenn ich, wie gesagt, total nachvollziehen kann, dass sie irgendwie ihre Entwickler bezahlen wollen müssen, dass sie versuchen, weil eben, ja, Google nicht mehr alles zahlen will, kann, es garantiert auch nicht einsieht, weil sie ja mittlerweile mit Chrome den viel, viel erfolgreicheren Browser gebaut haben. Und da einfach nicht genug Geld machen, aber ich weiß nicht, vielleicht muss man dieses Geschäftsmodell nochmal überdenken. Braucht man wirklich so viel Geld? Ist das wirklich nötig? Ja,
was machst kann du mit dem ganzen CEO auch? Und gehobenem Management? Ja, die ja, gut, ja auch die, von irgendwas nehmen.
Das ja, das mir ja wurscht. Aber würde sagen, dass Mozilla auch funktioniert, wenn sie nur noch halb so viel Geld haben. Und dann doch mehr auf, ja gut, ich weiß nicht, welche Art von Kooperation, auf was man setzen kann, wo man wirklich noch Geld kriegt. Ich meine, sie kriegen ja auch Spenden rein, aber offensichtlich nicht genug.
Denkt man an Inflation und so
ähnlich.
Denkt man an Inflation. Das ist Saruman.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Also solange quasi jetzt noch nicht Manifest V3 im Firefox gelandet ist, glaube ich, okay. Aber sobald das soweit ist, dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wo soll ich denn noch anständigen Adblocker herbekommen?
Also, genau, da habe ich zwei Sachen für dich.
Nein,
oder
bitte
zumindest
nicht.
Eine gute Neuigkeit, du kannst LibreWolf nehmen.
Das ist aber auch nur ein Fork von Firefox, oder?
Genau. Ist ein
ja, was hilft mir das?
Du meinst, wenn Firefox gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Ich glaube, es würden sich tatsächlich immer noch genug Open-Source-Entwickler finden, die das Ding auch weiterentwickeln.
Immerhin kostet 0 Euro. Ist ja auch geil. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder nicht so super sustainable.
Was?
Ja, wenn es quasi, wenn wir sagen, ja, wir lassen es einfach von irgendwelchen Open-Source-Entwicklern weiterentwickeln, weil dann ist auf jeden Fall dann, also das Problem ist ja quasi, dass immer hinter der Chrome-Entwicklung hinterhergehinkt wird und da immer irgendwelche neuen Features reinkommen und Firefox muss quasi das Internet auch mit unterstützen und weiß nicht genau, ob du das dann noch so hinbekommst ohne Geld. Das weiß ich nicht.
Wie gesagt, ich denke, es wird nicht gar kein Geld sein, es wird halt nur wesentlich weniger sein. Also wenn du jetzt mal nur den Spendenteil nimmst, der bei Mozilla aufkommt, meinst du nicht, du könntest damit immer noch eine Entwicklung vorantreiben, die genug macht? Ich, keine Ahnung, müsste man jetzt mal, gibt es einen öffentlichen Geschäftsreport von der Mozilla Foundation, wo man Mozilla, sieht, wie viel Geld was macht?
Ja.
Müsste man sich mal angucken. Eine Hausaufgabe für nächstes Mal. Sich das mal anzugucken. Aber ich war jetzt bei LibreWolf. Also guck dir LibreWolf an. Ja, wenn Firefox nicht mehr da ist, dann ein bisschen müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber im Endeffekt ist das gerade das, was du haben willst. Da ist sogar uBlock Origin schon drin und aktiviert. Kannst du dir also für deine Lieblingsdistro runterladen. Gibt's. Also ich habe gesehen, dass sie auf jeden Fall für Debian Repositories haben, vielleicht für andere auch. Und ansonsten bei Flatpak gibt's auch dafür. Ich habe es mal heute installiert. Ich meine, sieht aus wie ein Firefox mit nur einem Plugin und standardmäßig halt DuckDuckGo. Sie sind halt, wie gesagt, schreiben, dass eine Fork von Firefox sind, der Fokus auf Privacy, Security und Freedom hat. Also, das wäre vielleicht eine Alternative. Und ansonsten gibt es ja auch immer SeaMonkey, gibt es ja auch noch, ne? Das ist ja quasi die alte Mozilla Suite oder Netscape Communication Suite von damals. Das Ding gibt's auch immer noch. Da weiß ich aber nicht, wie viele Sachen sie abspecken, dass das, ob das dich trackt oder nicht oder wie auch immer. Aber SeaMonkey gäbe es auch noch. So. Das zum Toten der Woche oder Untoten. Weil, ja, also das mit der Online oder sich komplett auf Online-Werbung zu stürzen und sozusagen immer weiter in den Firefox einzubauen, obwohl wir ja eigentlich genau das nicht haben wollen. ist ein bisschen kritisch, aber es gibt Projekte. Wir hatten auch letztens noch ein neues Browser-Projekt, was auch irgendwie gestartet wurde, die komplett eine eigene Engine entwickeln. Also es gibt Leute, die sich da immer noch um das Web hervortun. Und wer jetzt einen Firefox haben will, der eben kein Firefox ist, weil er sich auf so ein paar andere Sachen konzentriert, kann sich aber LibreWolf angucken. Kommen wir zur Kategorie AI der Woche. Was habt ihr mir denn da mitgebracht?
Aha, das Ei der Woche.
Ei der Woche.
Ich hatte zuerst den Blogpost, aber dann ist mir eingefallen, dass eigentlich geht es ja um AI. Und zwar, ob diese Coding Assistants, so Google, Copilot vor allem.
Ja.
Ob das halt irgendwie sich positiv auswirkt, und die sind da so ein bisschen, diese Studie ist jetzt irgendwie so zum Schluss gekommen, dass reports that the use of GitHub Copilot resulted in a 41% increase in bugs in dem Code, den sie angeschaut haben. Also es, die Leute sind nicht glücklicher, sie sind nicht wirklich signifikant effizienter, das ist ungefähr gleich geblieben, sind nicht glücklicher und der Code hat mehr Bugs.
Nicht glücklich hast du jetzt zweimal genannt, das zählt nicht, ne? Das ist so ein
künstliches Aufzählen. Doch, doppelt
heißt es. Doppelt. Nein, also doppelt das doppelt hält besser. Nein, das ist Repetition, sonst erzählt der Ingo wieder, damals in Binärgewitter 233 hat der Lead Name gesagt, dass. Und jetzt, wenn ich es dreimal sage, dann.
Dann ist es wahr.
Dann ist es
so. So wie Beetlejuice dreimal sagen.
Ja, genau. Okay, nee, also die Metric, die sie irgendwie hatten, in mitigating the risk of burnout. Irgendwie ist es, ja. Ich verstehe nicht ganz, wie sie da, ich habe jetzt auch nicht im Detail angeschaut, wie sie das gemessen haben. Aber irgendwie, ja, it's a thing. Und was sie auch irgendwie gefunden haben, was mich jetzt auch nicht so überrascht, dass halt es einfacher mit AI macht es dir halt super einfach, mehr Code zu machen. Also
das können wir alle bestätigen.
Genau. Du kannst
schneller und Code erzeugen.
Genau, du kannst halt schneller mehr Code erzeugen. Das ist cool, weil du bist schneller irgendwo. Das ist gerade so in einem großen System nicht unbedingt förderlich, weil du dann halt ganz viel Code hast, der nicht zusammenpasst. Und es halt schon einen gewissen Value hat, wenn du so ein großes System hast, dass halt gewisse Dinge immer so ein bisschen gleich, dass halt so ein bisschen so Patterns emergen. Und wenn halt alle mit AI-Tools arbeiten und ich das Ding prompte und meine Coworker das Ding prompten, kommt halt, dann emergen diese Patterns halt viel weniger, weil wir können das halt mit AI einfach so schnell neu schreiben.
Aber die Patterns kommen dann quasi aus dem Sprachmodell, oder? Weil das Sprachmodell selber ist ja der Pattern-Matching.
Vielleicht, aber das Sprachmodell hat halt eine viel zu große Varianz. Das glaube ich so.
Man könnte es ja auch so sehen und sagen, okay, das ist genau der Durchschnitt von allen Leuten. Und das heißt, der Durchschnitt ist dann quasi der neue Status quo.
Ja, aber das heißt, deine Software ist halt
sehr durchschnittlich.
Sehr verschieden überall. Anstelle, dass du eine Software hast, die halt so ein bisschen gleicher wird. Was halt so für Maintainability und für zum Beispiel, wenn du einen Bug findest, hat Vor- und Nachteile, I guess. Aber ich glaube, ist schon generell nicht unbedingt ein gutes Indiz. Also, weil es führt halt auch dazu, dass der Code öfters geändert werden muss und so. Und das ist schon normalerweise so ein Indikator, den man hernimmt, und um zu sagen, so ja, ist vielleicht nicht so stabil. Das ist normalerweise schon eher so ein Warning Flag, wenn du den Code die ganze Zeit anfassen musst.
Ja, besten
also Vorsicht bei eurem Code Assistant.
Ja, genau, das ist auch irgendwie eine Studie. Ich weiß.
Aber das ist die Studie von GitHub, oder? Unten ist die quasi nochmal verlinkt und die haben dann ein komplett anderes Fazit rausgezogen. Ich habe mir das gerade mal kurz angeschaut. Und nee, was die sagen, die sagen komischerweise was komplett anderes.
Ja, ja. Also es ist eben nicht die. Seltsam. Es ist eben, glaube ich, nicht die Studie.
Ich weiß es nicht genau. Ich hätte gedacht, dass die Daten da raus. Aber ich habe es ehrlich. Ich habe nicht so tief rein.
Nein,
so
es sind eben, also so wie ich das verstanden habe, sind es eben zwei Studien. Es gibt die Studie von GitHub, die unsurprisingly gefunden hat,
beste Sache.
Ja, genau, hier Copilot, beste Sache seit geschnitten Brot. Und dann gab es halt eine, dann gab es diese Up-Level-Study.
Okay, was sind denn das für Leute?
Die sind, glaube ich, so ein bisschen, also so wie ich es verstanden habe, sind die zumindest, das halt so, was steht da? Engineering Intelligence for Enterprise Organizations. Also das ist halt so eine McKinsey für Arme oder so. I guess. Also so Consulting. Und ich, also zumindest so wie es für mich ausgesehen hat, sind sie halt ein bisschen weniger biased. Zumindest sehe ich nicht, warum sie jetzt super, super hart pro oder super hart anti.
Up-Level is a holistic system for decision for engineer leaders.
Okay. Ja. Also bei denen sehe ich irgendwie nicht so, also
keine Ahnung, was sie machen.
Dass sie irgendwie ein Interesse in die eine oder in die andere Richtung haben, wohingegen bei GitHub natürlich schon stark ein klarer Interessenskonflikt ist. Ob ihr GitHub Copilot gut ist oder nicht.
Genau, ja, wenn du GitHub fragst, ob GitHub Copilot was Gutes ist. Ja,
genau.
Stimmt schon.
Genau. Und darum, ja, würde ich sagen, ja, ist zumindest interessant zu sehen. Genau, und die GitHub-Studie kam zu dieser
zu die der GitHub-Studie Conclusion, war aber auch nur, findet ihr seid jetzt produktiver? Und dann sagen sie, ja oder nein.
Genau, und das ist halt auch so ein bisschen so, ja, okay, also gefühlt, wenn du Leute fragst, sagen sie, sind produktiver. Und das glaube ich, das stimmt auch. Das ist halt einfach ein bisschen misleading, weil Leute, also wenn du ein Unternehmen bist oder wenn du eine Software baust und dein Ziel ist ja, dass die Software produktiv weiterentwickelt wird und nicht, dass sich die Leute produktiv fühlen. Also ist schon auch vermutlich praktisch, wenn sich die Leute produktiv fühlen. Aber dein Ziel ist ja, dass sie tatsächlich produktiv sind. Und das sind halt wie zwei verschiedene Dinge. Und die können beide wahr sein. Also Leute können super unproduktiv sein, aber sie können sich halt super produktiv fühlen. Ja, das schließt sich ja nicht grundsätzlich aus. Und
okay.
Das hat aber so ein bisschen die Frage, was willst du? Ja, wenn du super Leute haben willst, die sich super produktiv fühlen, dann cool.
Oder so. Dann kann man das so haben.
Dann kann man das so haben, aber das ist normalerweise, glaube ich, nicht so das, was, ja, wenn du jetzt so Manager bist oder so ein Business hast, dann weiß ich nicht, ob dein Hauptkonzern ist, dass sich Leute produktiv fühlen. Weil da verdienst du, glaube ich, nicht so viel Geld dabei. Außer, du verkaufst halt hier. Du bist halt GitHub und verkaufst GitHub Copilot. Dann vielleicht.
Developer Experience.
Genau. Dann ist das dein Business und dann machst du auch Geld damit.
Ich finde das schon interessant. Ich muss auch mal in die Studie reingucken, was wirklich dann, wie sie denn dann über das Gefühl hinaus das messen. Ich meine, sonst, Softwareentwicklung ist ja relativ schwierig zu vergleichen zwischen unterschiedlichen Entwicklern. Also es gibt unterschiedliche Velocity, es spielt Vorerfahrung eine Rolle. Domain-Know-how, das ist immer unterschiedlich, ganz viele Sachen. Und deswegen ist ein Entwickler nie eins zu eins gegen anderen austauschbar. Über die Masse kriegst du dann so Durchschnittswerte und dann kannst du sagen, ja, okay, wenn ich jetzt einen Entwickler hier mit der Erfahrungsschatz und mit dem Erfahrungsschatz etc. habe, dann kann der schon den, der gerade gekündigt hat, wahrscheinlich ersetzen. Hm, das kann man so im Schnitt sagen, aber eins zu eins merkt man immer drastische Unterschiede. Und wenn in dem Bereich jetzt gemessen werden soll, ob dieser Copilot Produktivität steigert oder nicht, ist das, glaube ich, sehr. Das Einzige, wo ich mich drauf verlassen kann, ist, wenn der Entwickler selber sagt, ja, es hilft mir, jemanden zu haben, wo ich einfach schnell Fragen reindengeln kann und nicht mich selber durch Stack Overflow wühlen muss, sondern das LLM hatte das mal gelernt, das macht mir einen Vorschlag, dann kann ich den nochmal validieren, ob das gerade fantasiert oder nicht, und dann bin ich damit schneller, als wenn ich selber eine halbe Stunde im Netz surfen musste. Und das finde ich auch sehr naheliegend. Deswegen, dass die zu dem Schluss kommen, dass das nur so eine gefühlte Produktivitätssteigerung ist, überrascht mich. Aber ja.
Also ich finde auch, also für als Ersatz für Google, was ja eh in den letzten Jahren schlechter geworden ist gefühlt, ja, auch wieder so ein Gefühl, ist das schon okay, also da weiß man ja, also da kann man dann immer noch quasi auf die Quellen drücken, aber es geht ja hier tatsächlich um diese Plugins, die in deinem Code-Editor sagen, hier, schreib das, oder ich, nicht schreib das, sondern ich schreib das, und das ist ja schon noch ein Unterschied. Und ich glaube, das lässt sich auch dann nicht mehr so gut validieren, aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, das sagt auch die GitHub-Studie, dass, also bei ihrem Survey jedenfalls, dass man damit leichter Sprachen, also Programmiersprachen, die man überhaupt nicht kennt, lernen kann. Weil man sagt einfach, hier, schreib das, und dann schreibst du erstmal irgendwas hin und du hast das Gefühl, dass irgendwas passiert ist, weil davor bist du halt noch viel unbeholfener in dem, was du tust. Und quasi so ein bisschen so Beispielcode zu dem, was du tatsächlich haben willst, ist ja schon cool. Und ja, das steht irgendwie 70%. Aber wie gesagt, das GitHub-Ding ist tatsächlich nur ein Survey. Also das so, findet ihr, ihr könnt jetzt leichter neue Sprachen lernen. Und dann sagen wie 70% ja. Und 20% sagen sehr ja. Und die anderen sagen nein oder so. Ich weiß nicht genau, was die drei Möglichkeiten waren. Aber das ist quasi, wie der Survey von GitHub aufgesetzt ist. Also das hat nicht, deswegen, ja genau, guck mal nach, was die Up-Level-Leute sagen. So, ja. Was haben wir noch? Was ist das? KI-Teams?
Ja, Bundeswettbewerb. Also ich habe es nicht reingetan. Aber gibt
ja,
jetzt
ist ja auch eine AI-News, fand ich ganz spannend. Spannend daran, also es gibt einen Bundeswettbewerb KI und jetzt ist bekannt geworden, welche 10 Teams sich fürs Finale qualifiziert haben. Und das Tübingen AI Center hat diesen Wettbewerb ausgerufen. Und es haben sich 227 Leute beworben, darunter 50 Mädchen. Ich finde, das ist ein ganz ordentlicher Schnitt. Bitte mehr davon, ist super. Und am 15. November ist das Finale in Tübingen. Und das Coole ist, wenn man sich dann so die Einreichungen anschaut, dass das ChatGPT, die LLMs spielen keine Hauptrolle, sie spielen eine Nebenrolle, sie sind nur Hilfsmittel. Und zentrale Techniken sind eher die klassischen AI-Techniken, wie Mustererkennung, neuronale Netze. Und das finde ich so ein bisschen beruhigt, dass es dann diese Teams, dass die sich wirklich noch damit beschäftigen, was kann ich eigentlich alles mit der AI machen und nicht einfach da drauf springen, oh, es gibt ja jetzt LLMs, lass mal hier gucken, was man da mit Textverarbeitung...
Lass mal ein Chatbot bauen.
Lass mal ein Chatbot bauen, genau. sondern und umgekehrt, dass die Jury auch so aufgesetzt ist. Wahrscheinlich gab es die Einreichungen, aber dass sie halt wirklich da an die Materie gehen und gucken, was ist da denn geschafft worden. Und da bin ich mal gespannt, wer dann da gewinnt. Ja, verlinkt haben wir einen heißen Artikel, wo auch ein Interview mit dem
letztes Jahr gab's wohl auch
Jurymitglied ist.
Und da gab es auch schon Gewinner und die, weiß nicht genau, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, was da jetzt gewonnen hat auch.
Ja, gibt auch ein bisschen Preisgeld, irgendwie 1000 Euro oder so für das Team.
Oh, 1000 Euro, Mann, was da. Das ist echt ja. So. Denkst du so, ja, okay, vorher die Zukunft die, sehen, die wie viel Geld geben wir den Leuten? 1000 Euro, wenn sie gewinnen.
Ja, nee, Hauptpreis 1500 Euro. Oh,
1500
Euro. Aber schau mal, wer das macht, das, dieses AI-Center, das ist eine Initiative der Uni Tübingen und des Max-Planck-Instituts, Entschuldigung, dass ich nicht mehr sprechen kann. Da ist ja jetzt kein Geld drin. Wenn da jetzt irgendwie die Schwarzgruppe oder irgendein großer Wirtschaftsplayer dahinter wäre, dann würde ich auch erwarten, dass sie da ein bisschen mehr Geld springen lassen. Mhm. Aber aus der Forschung ist das schon okay, dass das eine Anerkennung sein soll und nicht ein Startschuss für ein Startup, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Okay, es gibt nicht nur 1500 Euro Hauptpreis, sondern einen Praktikumsplatz bei Robotik- und Automatisierungsspezialist Fanuc. Toll, oder? Kannst einen Praktikumsplatz gewinnen. Kannst du nicht ausdenken.
Also hat sich jemand ausgedacht.
Ja, kann man sich aber nicht. Vielleicht war das ein Sprachmodell, was sich das ausgedacht hat. Wer weiß das schon so genau.
Aber der Typ, der das geschrieben hat, hat sich sicher super produktiv dann gefühlt. Ich meine, das ist auch ein Value. Also das ist wichtig.
Nee, aber es geht ja darum, einfach für die Jugendlichen einen Wettbewerb zu haben, dass sie sich auch miteinander messen können und da einfach gucken können, wer coole Projekte hat. Und ganz ehrlich, ja, ich hätte mich als Jugendlicher über 1000 Euro oder 1500 Euro, selbst wenn es irgendwie mit 3-4 Leuten wäre, gefreut und dann haust du es auf den Kopf und oder
du investierst das
halt in neue Technik. Als Jugendlicher garantiert nicht.
Wer sagt, dass es nicht versteuert wird?
Ich sag, dass es nicht versteuert wird.
Das ist unter der Freigrenze. Also wenn du nicht gerade noch mehr in dem Jahr verdient hast, dann musst du es nicht versteuern.
Okay, alles klar. Das ist quasi der Trick. Du darfst nicht dabei noch arbeiten. Aber wenn du ein Schüler bist, dann ist glaube ich okay.
Ja. Müssen Preisgelder versteuert werden.
Du musst ja auch dein
Lottogewinn versteuert werden.
Nein. Nee,
musst du nicht.
Was? Nee, Lottogewinn musst du nicht versteuern.
Nee. Den kriegst du so.
Komm.
Gut, wollten wir noch einen Steuerpodcast? Ja,
also
auch
noch. Ja offensichtlich. Auf. Aber da müssen wir auch immer Disclaimer machen, dass wir ja keine beratende
Nur von Financial Advice, ja.
Keine Ahnung also, haben.
Okay, Lottogewinne in der Schweiz sind bis zur 1. Million steuerfrei. Danach hast du 35%.
Aber gut, 1 Million ist ja, also.
Muss man
würde mir reichen.
Das lohnt sich
ja. Und Preisgelder müssen tatsächlich doch versteuert werden, ja, war ich falsch. Preisgelder müssen, okay.
Parlament will Steuerflucht von Lotto-Millionären stoppen. Sorry, komplett woanders.
Aber wie gesagt, als Schüler bist du da ja unter den, was, 9000 Euro oder sowas, die du verdienen darfst. Also dann kannst du zwar deine Steuererklärung machen, aber es bringt nichts. Also
du darfst niemals deine Steuererklärung so früh anfangen, musst du jedes Jahr die machen.
Nee, wenn du nicht verpflichtet bist, musst du sie nicht machen.
Ja, aber was ist, wenn du es quasi einmal machst, danach hast du verloren, oder? Darfst du dann einfach aufhören, Steuererklärung zu machen? Nee, sorry, nee, das klären wir in dem Steuerpodcast dann.
In dem Steuerpodcast, genau. Wenn wir dann, oder wenn ihr lernt, wie ihr euch
das
steuern lassen
ist
könnt.
Ist das der Kontroll?
Genau. Okay, über 1500 Euro Preisgeld dann auf den Kopf haut.
Dann lass uns mal weitermachen mit den AI-Themen. Wer hat hier noch AI-Themen?
Ich habe noch ein bisschen was, ich muss es kurz machen. Ja, es gibt das eine Thema, was irgendwie aus dem Internet rumgeflogen kam, dass anscheinend gibt es jetzt für dein iPhone, glaube ich, der macht so eine automatische Zusammenfassung von Textnachrichten. Ist es bei euch auch schon so?
Aber nicht in Deutschland. Also von dem
nicht in aktiv. Deutschland. Ja, ich habe mir was gedacht, dass es nur für so Amerika-Sachen wieder ist. Und da hat jemand, er schreibt es jedenfalls so aus dem Internet, ist quasi über eine zusammengefasste Sprachnachricht gedumpt worden, die ihm angezeigt wurde. No longer in a relationship, wants belongings from the apartment.
Oh, das ist so gut.
Da ist halt die Frage, ob das ein Sprachmodell zusammenfassen sollte oder ob du vielleicht doch die ganze Nachricht lesen möchtest.
Nein.
Nee, nein. Einfach nur die Zusammenfassung.
Reicht.
Ich hab's direkt erst gelesen.
Der Digest reicht.
Ja, Digest reicht. Zack, fertig. Er war sehr unglücklich darüber, hat er gesagt. Oh. Und das war sein Geburtstag, hat er auch gesagt. Aber keine Ahnung, was davon stimmt.
Das hätte das Sprachmodell natürlich wissen können.
Ja, der hätte sagen müssen zu seinem Geburtstag nur positive Nachrichten.
Also happy birthday.
Genau, genau. Darunter noch happy birthday.
Ja, also ich meine, keine Ahnung, wenn du solche Dinge benutzt, dann also ja.
Aber das geht aber nicht über die Cloud, oder? Sondern das geht quasi über den Computer direkt.
Weiß ich nicht.
Also diese Apple-Geräte haben ja alle so extra LLM.
Ja, Kerncomputer drin, AI-Chip oder? Chip drin, ja. Aber ob das, also ja, ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass sie das direkt auf dem Phone machen.
Ja, auf jeden Fall, tja.
Es wird also auf dem Phone gemacht, ja, direkt. So bewirbt Apple das immer. Ja.
Aber es ist immerhin effizient. Also ich finde es gut.
Ja. Was noch sehr effizient ist, sind AI-Bots, die jetzt Captchas lösen. Viel besser als
Sprache. Ach, das scheint so.
Mit 100% Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Traffic-Bilder da sage, alle Busse oder alle LKWs oder sowas.
Let's go. Ja,
das ist nice. Da müssen wir es nicht mehr machen. Genau, die sind da wohl sehr, sehr effizient. Und ja, das heißt, vielleicht sind wir die Dinger bald los, wenn diese Sprachmodelle das eh können. Oder dass man sich so ein Plugin installieren kann, dass es dann einfach für dich macht.
Ja.
Genau. Ja, ist mal wieder, Captchas ist quasi so weit unglücklicherweise jetzt durch diese ganzen AI-Sprachmodell-Sachen gekommen, dass die jetzt gegen diese Captchas gewinnen.
Durchgespielt,
genau. Auch lang genug quasi diese Dinger trainiert. Das muss man ja, das darf man nicht vergessen. Dieses ganze Sage, was ist ein Auto und sowas, das hat ja quasi diese Wiederfinder-Algorithmen auch trainiert.
Genau, das war doch dafür da, dachte ich.
Ja, genau, so. das ist ja quasi die Klassifizierung und dann wird diese Klassifizierung benutzt, um ein Sprachmodell zu trainieren. Ich weiß nicht, das ist halt jetzt echt die Frage, ob dieses Recapture tatsächlich jetzt für Machine Learning Zwecke mitverwendet wurde offiziell und wenn ja, in welchem Modell das gelandet ist. Ob die das einfach verkauft haben, die Daten an.
Also wäre dumm, wenn nicht.
Recapture überhaupt her.
Also ich glaube schon, gehört schon zu Google, nicht?
Das gehört zu Google, ja. Dann hat es wahrscheinlich ihr Google, wie Gemini oder wie das Ding heißt, trainiert.
Ja, also.
Macht ja keinen Sinn.
Wäre ultra dumm, wenn nicht. Also.
Ja. Und das heißt, sie ownen sich jetzt quasi mit ihrer eigenen Arbeit. Ja, geil. Das Sprachmodell, was da genutzt wird, ist aber, glaube ich, ein anderes, irgendwie das YOLO, bla bla bla. Sprachmodell ist so ein Open Weights Sprachmodell, beziehungsweise Wiedererkennungsmodell. Das YOLO Object Recognition Model, das Open Source. Also sie benutzen noch nicht mal die Daten von Recapture, sondern die können es einfach so.
Ja, gut, also ich meine, ja, vermutlich halt so indirekt.
Ja. Ja, das Gute ist ja quasi, dass auch diese Captchas immer so ein bisschen Fehler zulassen, weil die halt so kacke sind, ja. Und ob jetzt quasi diese eine Kante da noch zu dem Auto gehört oder nicht, ist halt immer auch noch die Frage dann. Oder ob das quasi dieses super verwaschene irgendwas, ob das jetzt ein Auto ist oder ein Bus. Naja, auf jeden Fall, vielleicht sind wir jetzt bei Captchas los, das wäre doch nice. Hätten wir auch zu Tode der Woche machen können.
Aber ich meine, irgendwas wird irgendwas anderes.
Mal wieder auf. Ja, das ersetzen. Was jetzt gerade so in diese Nicht-Drücken-Captchas, oder? Das hat man jetzt relativ viel. Oder überhaupt noch? Hat man überhaupt noch Captchas? Gibt es überhaupt noch Captchas?
Ja, doch, gibt es noch. Ich muss die Woche schon wieder alles lösen.
Oh, du musst
das ist noch schlimmer als irgendwie 2FA.
Ja, aber dann lass es doch von so einem Ding hier, so einem Sprachmodell machen. Ja.
Das doch mach ich. Mal, lass. Nächstes Mal mache ich das. Okay, was haben wir noch? Notebook LM.
Notebook LM.
Podcast. Ach so, ja, genau. Deshalb. Ach so, stimmt, dass du jetzt einfach Podcasts sozusagen, also so die klingen dann wie bei NPR, dass sich aber zwei Leute über irgendeinen Scheiß unterhalten. Ja. Genau, also eigentlich stimmt, wir brauchen selber gar keine Podcasts mehr machen, wir schmeißen einfach nur die Links, die wir hier vorher vor der Sendung
Das können wir machen
sammeln.
Als 1. April-Folge. Wir brauchen so 4 Leute, die dann über diese Sachen reden, wie wir das machen würden, das wäre so witzig.
Ja. Müssen ist wir aber drin krass, also klingt tatsächlich schon ganz gut, ne? Also das ist
klingt, also habt ihr euch das mal angehört? Das klingt super profound einfach, wie sie darüber reden. Ist krass. Also ich muss sagen, das hat mich auch ein bisschen geflasht, wie gut diese Podcast-Erzeuge-Sachen sind jetzt.
Ja, vielleicht brauchen sie nichts Besonderes, aber es ist, also ja, aber es klingt einfach schon gut und du schmeißt einfach nur irgendwelche Links rein und generiert da einfach Podcasts, die sich über dieses Thema unterhalten.
Und hier krass. In dem Fall ist es der Podcast über wie viele Seiten? Keine Ahnung, 20 Seiten, die nur aus Poop und Fart bestehen. Einfach nur aus dem Wort Poop und Fart.
Okay.
Und dann machen sie daraus 10 Minuten Podcast. 10 Minuten! Das ist geil. Kann man sich auf jeden Fall gut gut anschauen.
Anhören.
Okay, könnt ihr euch mal anhören oder auch Notebook LM ausprobieren und euch eure eigenen Podcasts generieren. Oder wie gesagt, hier spätestens am 1. April werdet ihr dann eine generierte Sendung hören. Weil
vielleicht,
wir machen
das wisst ihr noch nicht, was wir genau machen. Aber wenn wir überhaupt noch irgendwas machen sollten, dann können wir das schon machen.
Genau, wir machen aber nichts mehr, lohnt sich nicht mehr, wir sind schon von AI ersetzt worden, eigentlich.
Okay, warte, ich kopiere mal ganz kurz unseren aktuellen Podcast rein. So.
Und guckst mal, was da rauskommt. Gut, während Felix das macht, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, das sind die News. Da haben wir ja mal wieder nicht so gute Neuigkeiten, oder?
Ja, gibt's ein Update. Also ich habe das letzte Mal das angerissen. Ich habe ehrlich gesagt auch heute keine Lust, groß darüber zu sprechen, aber dieses WordPress Engine, WordPress Drama geht immer noch weiter, dass jetzt noch mehr eskaliert. Der WordPress, Mr. WordPress hat das eine Plugin, was von WP Engine entwickelt wurde, so ein Advanced Config Form ACF Plugin, einfach übernommen. Also einfach gesagt, das ist jetzt abandoned, ihr maintaint das ja gar nicht richtig, wegen Security, bla bla, und dann hat es übernommen.
Did this.
Und die Autoren, die das in letzter Zeit, ich glaube 2011 gemacht haben oder so, sind es einfach, können das Plugin nicht mehr updaten im offiziellen Store. Und alle Leute bekommen jetzt das getakeoverte Plugin von WordPress. Und sie haben, glaube ich, noch mehr Lawsuits in beide Richtungen gemacht. Und ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ist alles ein bisschen weird. Und ich finde es ehrlich gesagt einfach ein bisschen schade für WordPress, ehrlich gesagt.
Ja.
Und für die Community und für die Leute, die da halt es einfach zwischen irgendwie zwei Leuten mit zu viel Geld sind. Und es zeigt auch wieder mal schön, also dass so Open-Source-Dinge schon cool wäre, wenn das nicht einfach so ein Dude ist, wenn es so ein Mr. WordPress ist, sondern wenn da eine richtige Foundation dahinter wäre. Das wäre vielleicht dann ein bisschen weniger, ja. Weil dann ist klare Trennung zwischen, also ein Hauptproblem aktuell, I guess, ist halt auch, dass es keine klare Trennung gibt zwischen irgendwie WordPress, dem Open-Source-Ding und Automatica, der Firma, die diesem, wie heißt der, Matt, glaube ich, der Mr. WordPress, gehört. Und er ist aber halt auch der, er ist im Prinzip die WordPress Foundation. Und das ist alles so ein bisschen confusing. Und er besitzt das Trademark schlussendlich für WordPress.
Gut, genau, man könnte ja trotzdem eine Foundation gründen und entweder gibt man der dann sogar das Trademark oder auch nicht, aber trotzdem wäre dann irgendwie klar.
Genau, und irgendwie so ein Plugin das Plugin-Hosting und so ist dann irgendwie von der Foundation gehandelt und dann nicht von einer Firma. Und dann können halt alle Firmen wie Automatica und WP Engine und so können dann halt irgendwie Member von dieser Foundation sein.
Ja.
Also so ein bisschen das Modell, was, glaube ich, Node zum Beispiel fährt, wo du halt im Prinzip alle sind dann da so ein bisschen Teil von Node.js und du hast halt nicht eine Firma, die ja das Open-Source-Ding einfach so an sich reißen kann. Ja, werden wir sehen, wenn da dann mal was rauskommt, aber es ist so ein bisschen, ach, ja, ich finde es wirklich einfach traurig für WordPress, das Open-Source-Produkt. Ja,
das stimmt leider. Ja, na und, gucken wir mal, wie sich ja. das, wie sich diese Schlammschlacht noch genau. entwickelt, weil oder ob da mal einer.
Ja, ich meine, aktuell kannst du eigentlich niemandem mit gutem Gewissen sagen, ja, mach doch eine WordPress-Webseite. Weil es halt einfach, ja, zu unklar. Ja,
gibt aber so richtig eine Alternative gibt es auch nicht. Weil
es genau, es ist halt so ein bisschen, ja.
Das Ding
zumindest ist halt Open Source, es wird schwierig. Also ich meine, du kannst all diese Webseiten-Builder, I guess.
Ja, klar, wenn du einen Static-Generator nehmen willst, hast du auch irgendwie die Auswahl, aber und ja, du kannst auch Joomla oder Drupal oder sonst was nehmen, aber ist nicht ganz, nicht alles ist ganz so einfach wie ja. WordPress.
Aber WordPress hat sich halt schon in gewissen, für gewisse Use Cases schon durchgesetzt, weil es halt für gewisse Use Cases recht gut ist. Jupp.
Genau.
Ja.
Okay. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Da geht es um Steam. Ne, leider nicht ganz so schöne News. Gibt ein neues Gesetz in Kalifornien zum Verbraucherschutz und da muss jetzt klargestellt sein, ob man irgendwie was kauft oder ein Nutzungsrecht gibt. Und das hat jetzt Steam dazu veranlasst, sogar auch in Deutschland zu sagen, ja, nee, also das, was ihr hier über unsere Plattform kauft,
Ist nicht gekauft.
Sondern dürft dann nur so lange mit rumspielen, wie ihr wollen, dass ihr mit rumspielen dürft. Also ich meine, wir hatten dieses Thema auch schon ganz oft, weiß ich nicht, bei Büchern oder so, die ihr über Kindle-Gedöns kauft. Das, ja, sind immer nicht gekauft. Und wenn die Leute oder wenn die Plattform meinen, sie hat das Nutzungsrecht nicht mehr, was es dir weiterverkaufen kann oder was weiß ich, aus irgendeinem Grund meint ihr, die Sachen löschen zu müssen, dann hast du leider Pech gehabt. Das ist nicht so schön.
Was machen wir dagegen?
Ja, nix.
Solche Sachen nicht benutzen. Ihr müsst okay. die Spiele kaufen, oder?
Ja, hast du gerade
man kann ja immer noch Spiele kaufen. Zu kaufen. Ja, hm? Kauf doch mal die Spiele. Auf was denn? Auf USB-Stick oder?
Keine Ahnung, wie das jetzt Zeit machen. Ja. Kriegt man ja, da nicht genau. so CDs oder so noch? Was weiß ich,
was wie machst man du dann damit? Ja, aber was machst du mit CDs? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich wüsste nicht, was ich mit einer CD machen soll.
Hast du kein externes
in deinen Computer rein?
Du kein passt da nirgendwo rein. Wo denn zwischen Laptop für den Deckel und Tastatur oder was?
Hast du nicht so ein externes CD-Drive noch rumliegen mit USB?
Ich habe eins.
Ich habe auch noch eins.
Ja. Ich habe keins, meine Frau hat aber eins.
Also ich dann, weißt du ja, was du damit machst.
Ich habe so Disketten-USB-Laufwerk. Hilft das? Kann ich mir meine Spiele auf Disketten kaufen?
Das habe ich auch. Ich kann dir sonst
5 Millionen Disketten oder was? Neue Modern Warfare auf 50.000 Disketten. Nee, war das reicht nicht. 50.000 Millionen Disketten, keine Ahnung. Ja. Wie viel sind denn? Ja. Wie viel sind es gerade? 50 Gigabyte in Disketten.
Warte. Ah, oh, scheiße. Wolfram Alpha.
Ja, wir können auch
ChatGPT kann auch fragen, ja. Ja, kann man natürlich, oder weiß ich nicht, wie ist es bei Good Old Games und sowas? Das ja, müsste man da jetzt mal gucken, ob die das auch machen. Ja, vielleicht findet man eine Plattform, die einem wirklich die Sachen verkauft und ja, oder ihr benutzt halt nur Open Source Spiele, könnt ihr auch machen. Ich bin da auch zwiegespalten.
Bei so Spielekonsolen, so PlayStation, kriegst du auch noch so eine CD,
ja,
oder?
Ja, das schon.
Oder ja, Blu-ray oder was auch immer das ist.
Wobei Download ist
nein,
da schon
kauf
auch.
Kauf dir eine PlayStation, kauf dir eine PlayStation, da ist nichts drin, du hast keine Möglichkeit, das irgendwie, das ist genau dasselbe. Du kannst nur noch alles über die Cloud laden.
Stimmt, ja.
Die das neuen, ist nichts mehr.
Nee, Quatsch, PS5
ist
hat doch
nicht
eine
mehr.
Digit, hat doch eine
nein.
Disc.
Nein, nein.
Wie
ist
nein?
Ist nicht mehr. Ist nicht
ist
mehr.
Kein Quatsch. Wirklich nicht, oder was? Sorry, ich
weiß nicht,
ich habe das komplett nicht mitbekommen, dass es, dass
ja,
diese Dinge jetzt nichts mehr. Guck mal hier.
Es ist
doch,
vorbei.
Hier, the product, hier, the PS5 Digital Edition Console Drive Plays 4K Ultra. Ach nee, du musst es erst extra kaufen.
Ja,
fick
ja,
mich,
ey. Natürlich. Ja, also kauf dir eine PlayStation, da ist nichts mehr drin. Mit
also die PS4, die konnte das noch. Also meine PS4.
Ja, mag sein,
noch.
Aber du bist halt auch alt.
Das war, ich bin noch eine Generation zurück, das stimmt schon.
Hast du, aber hast ich du die schon gehabt, als du studiert hast?
Nee.
Hatte die da noch CD-Laufwerk oder nicht?
Die PlayStation 2 hatte ein CD-Laufwerk noch, ja.
Ja. Ja, nee, also ich meine, Downloaden ist schon, also viel bei diesen Konsolen geht halt mittlerweile echt auch einfach über so einen Download. Aber da weiß ich nicht, ob du, ja, ob das
aber
auch
zum Beispiel,
so ein
also
Wii-Modell
gesagt,
ist oder
Nintendo Switch oder sowas, die haben ja noch diese kleinen Karten.
Ja, aber
das, die haben das ja schon noch.
Da,
und da kaufst du das ja, dann kannst du, da ist ja nicht so, dass du das dann nicht mehr spielen ja. kannst, nur weil... Ja, es wäre blöd, wenn du zum Beispiel Tetris kaufen würdest, jetzt für den Gameboy und dann nach 50 Jahre sagen, die kannst jetzt kein Tetris mehr spielen, was machen diese Leute dann noch?
Ja, exakt.
Die haben
das
mir
ist
quasi
das Problem.
Ihr Leben
genau.
Tetris gewidmet. Kannst jetzt nicht einfach kein Tetris mehr haben. Also das ist schon krass irgendwie.
Wie gesagt, du kannst,
das,
dir,
das
kannst
dir
die
denkt.
Spiele, du kannst dir die Spiele auch bestimmt auf GOG, also Good Old Games, aber heißt nur noch GOG, kaufen. Ich meine, die bieten dir auch DRM frei an. Vielleicht hast du da auch die dann das Besitzrecht. Zumindest hast du die runtergeladen und.
Ja, ist halt schwieriger, dir wegzunehmen, wenn du die ja. Kopie noch hast.
Ja,
das stimmt.
Du kannst
das
zumindest. Sie halt also, vielleicht nicht mehr runterladen, aber du hast das halt. Stimmt,
mal gehabt.
Finde ich
eine gute Möglichkeit. Dann holt's euch da. Ich werde wahrscheinlich auch weiter erstmal noch Sachen on Steam kaufen, weil ich bin einfach froh, dass
kaufst
die
du
Sachen
tatsächlich gerade Sachen auf Steam?
Ich kaufe mir ab und zu mal was
verrückt.
Auf Steam.
Oh,
weil
krass.
Ja, weil ich finde es toll, dass die das für Linux machen und wenn nicht, dann kaufe ich mir was da und dann spiele ich mal was, wenn ich mal irgendwie 5 Minuten Zeit habe und freue mich einfach, dass es auf Linux geht und von dem her.
Tja, was war das letzte, was du gekauft hast auf Steam? So, was war
letzte,
was du gekauft hast?
Ja. Tatsächlich diese oder letzte Woche meistens kaufe ich mir irgendein Adventure-Game, diesmal war es ein Remake von Baphomets Fluch 1.
Wow. Das ist lange her, hey.
Baphomets Fluch 1 ist eine Weile her, also die ist irgendwie 96, 97 oder sowas und da haben sie jetzt gerade ein Remake von gemacht und gedacht, das kann ich ja mit den Kindern mal spielen.
Ah, das war das, wo sie das Kaffee
und
gesprengt haben,
das habe ich
gerade am Anfang.
Vor irgendwie 2 Wochen oder einer Woche kam das irgendwie raus und deswegen habe ich mir das geklickt.
Ja, ist cool. Gute alten Zeiten. Aber spielen deine Kinder das mit dir oder sagen sie, oh Papa?
Kannst du bitte was neu wo die spielen?
Die sind trainiert da drauf. Die haben auch alle Monkey Island-Teile schon durchgespielt und so.
Durchspielen
okay,
müssen. Cool.
Das,
sehr cool.
Bis auf 4 will ja keiner spielen. Das ist ein bisschen komisch. Aber,
das ist dieses, wo du so komisch läufst, oder?
Ja, dieses 3D-Ding. Ja, genau, 3D. Das braucht keiner. Aber die anderen haben wir alle durchgespielt. Ja. An Grim Fandango sind sie irgendwie nicht rangekommen. Das habe ich letztes Mal probiert. Das ist ja auch so ein bisschen mit 3D laufen und war auch eins der letzten LucasArts Games, aber da sind sie irgendwie nicht rangekommen. Ja, nee, machen wir schon. Genau.
Krass.
Cool. Es ist immer eine Frage, was man den Kindern so vorlebt, glaube ich.
Ja. Ja. Was sie von dir erhalten.
Hier,
in deiner Güte, was du ihnen bereitstellst.
Gütiger Herr Vater, was dürfen wir heute spielen?
Heute spielt ihr Monkey Island. Ohne das Internet, ohne zu gucken.
Hier.
Ihr habt nur diesen einen Notizen, die ich vor 35 Jahren gemacht habe.
Motto. Anno 1602 kann man wohl auf Linux spielen.
Das kann man sich auf GOG,
kann man sich das kaufen für, ich glaube, 11, 12 Euro oder so. Und da gibt's diesen Thread und irgendjemand hat mir erzählt, der hat das gemacht. Ich habe das noch nicht selber ausprobiert. Ich habe diese Version sogar gekauft. Steht auf meiner To-Do-Liste. Werde ich dann vielleicht berichten können, wenn ich Zeit finde zum Spiel spielen. Aber der Typ hat das probiert und ich habe das von jemandem gehört, dass das wohl ganz gut ist, dieser Guide, und dass es einfach geht. Und es ist echt, also das Beste, also ist wirklich ein gutes Spiel. Kann man nichts sagen.
Okay. Also, ich, wie gesagt, ich werde erstmal noch weiter Spiele und Steam kaufen, aber besser ist, glaube ich, müssen wir hier auch nochmal
wie heißt es, lizenzieren oder was?
Ja, Spiele lizenzieren. Spiele dann lizenzieren. Weil, ich meine, sie tun trotzdem für die Linux-Spiele-Plattform einiges, auch wenn sie natürlich ganz klar auch Geld machen wollen, müssen, dürfen, sollen, wie auch immer. Und ja, ich finde den Move nicht schön, ich hätte die gerne lieber besessen. Okay, also das war so die etwas schlechte News. Kommen wir zu guten News. Und zwar der Sovereignty Tech Fund kriegt mehr Geld. Der Bund investiert ein paar Millionen mehr in den Sovereignty Tech Fund und ja, das finden wir gut.
Absolut.
Finde ich sehr gut.
Plus eins und Like. Wir hatten ja auch, dass sie in FreeBSD investieren und so.
Genau, und in GNOME und einige anderen wichtigen Sachen. Curl. Also die haben so ein paar wichtige Infrastrukturdinge und ja, vielleicht sollten wir auch mal in Firefox investieren lassen, aber da ist einfach nicht genug Geld drin, glaube ich. Und könnte einfach sagen, die deutsche Regierung soll nicht mehr so viel Geld für Microsoft und Oracle ausgeben. Ja. Dann könnten sie, glaube ich, auch eine ganze lange, lange Zeit lang Firefox finanzieren.
Quasi nur aber 10 Lizenzen Oracle weniger und schon hast du eine Million frei wieder.
Genau. Also immerhin ein paar Millionen mehr soll es geben. Es ist in Anführungsstrichen immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist trotzdem schon mal gut, dass unsere Regierung erkannt hat, dass das wichtig ist, auch Open Source zu fördern. Und nachdem sie das ja erst machen wollten und dann nicht genug getan haben, kommt jetzt doch nochmal ein bisschen Geld da rein. Ja, also auch Zentrum für digitale Souveränität. Ich meine, was da reingegeben wurde, es sind Millionen, aber es ist im Gegensatz zu dem, was sonst so für IT und so ausgegeben wird, immer noch ein bisschen wenig. Aber von dem her finden wir das gut, dass wir da jetzt doch nochmal ein paar Millionen gefunden haben. Vielleicht, weil wir keine Chipfabrik in Magdeburg bauen oder so, was weiß ich, wo sie das Geld jetzt gefunden haben.
Millionen sind dafür ausgegeben.
Ja. Okay, dann was nicht so gut ist. Ihr kennt alle archive.org, das Internetarchiv, ja. Was wir auch, ja, wo man an einigen Stellen noch böse findet, dass das immer noch da ist. Aber auch Spiele findet man da übrigens. Also könnt ihr euch auch mal umtun. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Spiele schon befreit da gefunden, runtergeladen. Ja. Also eigentlich ein riesengroßes Ding, wo es alles gibt, Bücher, Spiele und Internetseiten. Und die sind auch gehackt worden. Also
nur jetzt gerade nicht.
Geht wohl gerade gar nicht.
Genau.
Finden wir nicht gut. Ich weiß, einer, was passiert ist? Kann einer
31 Millionen sagen? Accounts gehackt. Das ist, glaube ich, das, was da rausgefallen ist.
Genau, ich hatte nur auf Heise gesehen, dass es wohl auch erstmal offline bleiben soll. Weil sie es jetzt gründlich machen wollen, das wieder online zu bringen. Sie sollen die Systeme und Dienste sind eben offline, um untersucht und gestärkt zu werden. Ja.
Okay.
Also
man weiß auch nicht, wie sie reingekommen sind oder so. Ihnen ist irgendwie die komplette SQL-Datenbank mit allen Usern abhandengekommen.
SQL Injection. wahrscheinlich irgendwas von damals noch, so ein Problem, obwohl die halt immer noch aktuelle Probleme sind, oder? Es sieht halt danach aus, also wenn quasi du die Datenbank hast und dann die ganze Datenbank gedumpt wird, ist immer so, so ein Ding. For five.
Okay. Finden wir nicht gut, aber ja, dann lassen wir ihnen mal ein bisschen Zeit, bis sie das hoffentlich wieder aufräumen können. Und
das ist einfach, also keine Ahnung, wer macht sowas? Also reißt euch zusammen, es gibt so viele, also
SN Black Meta anscheinend. Die haben gesagt, dass die das voll gemacht haben und voll successful waren.
Ja, cool, aber hä, warum? Packt halt was Lustiges. Weil sie
ihre Skills zeigen wollen oder
einfache Ziele.
Manche sind doch einfach nur Assi.
Ja, aber ist so.
Ich meine, aber auch diese Datenbank mit so und so viel Usernamen und Passwörtern ist natürlich was wert. Von dem her, also wenn ihr einen Account bei archive.org hattet, dann solltet ihr schnell mal eure Zugangsdaten dann ändern. Also insbesondere, wenn ihr dieses Passwort, was ihr natürlich nie tun solltet, noch woanders benutzt, dann solltet ihr auf jeden Fall eure Passwörter ändern. Und dann haben wir es gleich mit Passwortmanager und Co. Hatten wir ja am Anfang der Sendung, wie das geht. Hm. So ein bisschen. Also, Internetarchiv gehackt, bleibt erstmal offline. Nicht so gute News. Dann gehen wir zu Python. Python 3.13.
Ja, ja, 3.13 ist da.
Ja.
Höher, schneller, weiter. Dieses
Gil.
Genau, da geht's weiter. Sie haben einen Experimental Just-in-Time-Compiler für Performance. Also aktuell noch Experimental. Was war noch? Ja, sie haben so Zeug removed aus ja, was nicht mehr so oft gebraucht wurde, so ein bisschen aufgeräumt.
Removing dead batteries.
Ja, also so Telnet und so.
Okay.
Oder lib 2 zu 3 für Python 2 zu 3 Transition.
Pipes.
Genau.
Telnet, lib, oh nein, Mann.
Ja.
CGI. Genau.
Also ich glaube, ja, gewisse diese Dinge für die drei Leute, die es noch brauchen, kann man vermutlich dann auch in extra Paket rausziehen und dann hast du halt eine Dependency. Das ist halt nicht mehr in der Standard-Library. Was auch okay ist, also eine Standard-Library kann nicht immer nur wachsen. Da müssen auch Dinge wieder rausfallen. Was ich auch interessant fand, was ich nicht wusste, Android ist jetzt eine Tier 3 supported Plattform. Ich weiß nicht genau, wer.
Was bedeutet das?
Also Tier 1 ist am besten oder wie?
Ich glaube, ja.
Oder ist Tier 3 am besten?
Aber also ich finde es crazy, dass das überhaupt, also ich wusste nicht, dass Leute irgendwie Python auf Android machen. Das finde ich verrückt. Aber ja, also auf der anderen Seite.
Ja, das Interessante ist, in welcher Form. Also
keine Ahnung.
Transpilieren die dann zu einer App oder?
Vielleicht.
Ja, ist auf jeden Fall interessanter Input.
Irgendwas werden Leute damit machen, dass es halt so eine Semi, ich glaube, wenn ich das, ich weiß nicht mehr genau, aber ja, ich glaube, 1 war das Beste und 3 ist dann halt so, ja, so ein bisschen Support. Ich finde es auf die Schnelle auch gerade nicht, wo ihre Liste ist. Aber ja, ist cool, könnt ihr updaten. Gerade wenn ihr so Microservices habt, wo ihr ja eh das ganze Zeug, also wenn ihr nicht eine Library deployt oder so, sondern nur so, ich schreibe meinen Python-Code und das packe ich in Docker-Container, dann kann es sich lohnen, da einfach abzudaten und das Zeug läuft dann einfach ein bisschen schneller. Ein bisschen smoother.
Gut.
Und das, das wollen wir, glaube ich, alle.
Jo.
Darum einfach immer updaten. Ich habe die ersten Pakete auch schon geupdatet.
Oh, wunderbar. Du bist flink. Okay. Und die veröffentlichen ihr dann alle auf eine .io-Domain?
Yes. Genau, es gab da diesen einen, ich weiß auch nicht, diesen einen Typen, der ins Internet geschrieben hat, also passiert ist, es gibt dieses British, also die IO-Domain ist ja für das British Indian Ocean Territory.
Ocean Territory. Mhm.
Und das sind halt so ein paar Inseln im Indischen Ozean, die sich die Briten damals, als sie noch so ein bisschen größeres Empire waren, unter an sich gerissen haben. Und gesagt haben, das sieht aber sehr nach einer britischen Insel aus. und das ist unser Territorium und da bauen wir jetzt Military Bases und was weiß ich. Und dann irgendwann wurde Mauritius rundherum dann ja mal so independent. Und dann haben sie gesagt, das sind aber unsere Inseln, das ist ja, also hä? Also das ist ja mal gar nicht britisch. Und die Briten haben einfach gesagt, das sehen wir aber anders. Und dann ist das sehr lang gegangen. Und jetzt haben sich die Briten halt mit Mauritius geeinigt. Und werden das wohl dann irgendwann nächstes Jahr unterschreiben. Und das heißt vermutlich, dass es halt kein Territorium mehr ist.
Das heißt vermutlich. Okay.
Ja, das ist alles, so ein bisschen unklar. Aber vermutlich heißt das, dass es kein Territorium mehr ist. Wenn es kein Territorium mehr ist, dann ist es nicht mehr auf dieser ISO 3166.1 Liste, wo alle Country Codes drin sind. Und wenn es nicht mehr da drin ist, dann wird in der Internet Registry so ein Prozess getriggert, dass es keine Top-Level, also dass es keine Country Code Top-Level-Domain mehr sein kann.
Okay.
Und das geht dann aber irgendwie, also dieser Prozess geht irgendwie 5 Jahre und so wie ich das verstanden habe, wenn du eine bestehende Domain hast, nehmen sie dir die auch nicht wirklich weg, sondern du kannst dann einfach irgendwie vielleicht in 5 Jahren keine IO-Domains mehr kaufen. Und das ist aber halt so theoretisch, wenn das einfach so by the books nach Prozess laufen würde. Jetzt gibt's aber halt, ja, ich glaube ungefähr 1,6 Millionen IO-Domains. Und IO-Domains sind halt sehr populär für Businesses und Developers und so, weil es halt auch irgendwie so ein bisschen Input-Output ist. Erstens mal, also es ist alles so ein bisschen so noch sehr unklar und dann gibt es diesen einen Artikel, der so geclaimt hat, so ja, und alle IO-Domains werden weggehen.
Mhm.
Okay. Und das so, ja, theoretisch vielleicht, aber
praktisch eher nicht.
Erstmal nicht.
Das kannst also
zumindest nicht die nächsten 5 Jahre.
Genau. Und selbst da, also vermutlich wird es drauf hinauslaufen, dass es halt keine Country Code Top-Level-Domain sein wird, sondern halt vielleicht nur noch eine Global Top-Level-Domain. Also es wird halt vermutlich umkategorisiert. Und that's that. Also für dich als User, was dann halt so ein Change ist, was irgendwie so 3 Nerds interessiert. Weil halt, ja. Und das Beispiel, was sie da machen für Sowjetunion, gab es SU. Und diese Domain gibt's halt auch immer noch heute. Es gibt immer noch Sowjetunion-Domains. Bloß obwohl das jetzt schon auch ein bisschen mehr als 5 Jahre her ist.
Knapp, ja.
Knapp, seit es die Sowjetunion nicht mehr gibt. Also das ist so ein bisschen
war noch
so
zu Ingos Studienzeit.
Genau, zu Ingos Studienzeiten, als sich die Sowjetunion aufgelöst hat.
Ja, okay.
Ja, es ist interessant, aber der initiale Artikel und das ist einfach so ein bisschen sehr clickbaity, sehr und es ist noch gar nicht klar und niemand, der da tatsächlich was zu sagen hat und das tatsächlich dann entscheidet, hat da so eine Aussage getroffen von, wir werden die abschalten. sondern das ist einfach ja, so ein bisschen.
Ich denke auch nicht, dass das, ja. Also selbst wenn es so weit kommen sollte, wird die keiner einfach so abschaffen wollen und ja. können, weil sich da einfach zu viele Leute aufregen.
Ja, also was ich mir
Ja. Nee, mach.
Was ich mir gut vorstellen kann, dass es dann halt über die Zeit irgendwie so sagen, dass du keine neuen mehr registrieren kannst und wenn du sie auslaufen lässt, dann ist sie weg oder so. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, dass die bestehende Domains einfach so sagen, ah, kannst du nicht mehr erneuern und tschüss.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Eben, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, wenn du halt eine hast, dann hast du die und solange du sie verlängerst, kannst du sie behalten, aber wir verkaufen jetzt keine neuen mehr. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sowas passieren kann. Aber das ist auch nur eine der Optionen. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eben das halt irgendwie umkategorisiert wird und dass da halt eine Exception gemacht wird und dann das irgendjemand weiter betreibt oder auch, dass es halt an Mauritius selber geht oder so und dass die dann die Hoheit darüber bekommen, was weiß ich. Also es gibt so viele Szenarien und ja, theoretisch, dass es einfach ausgeschaltet wird, ist eins davon, aber sehe ich halt tatsächlich einfach nicht.
Ist nicht sehr wahrscheinlich, ja, genau. Gut, also wir halten euch auf den Laufenden, was mit euren IO-Domains passiert. Ich habe ja Gott sei Dank nicht Keller.io, deswegen interessiert das mich nicht ganz so doll. Was ist denn neu in GIMP 3? Irgendjemand, das war von letzter Woche noch übrig, ne? Hat nicht irgendjemand gesagt, GIMP 3 kommt jetzt raus oder kam raus gerade. Ich muss sagen, ich male nicht so viel, deswegen oder malen in Anführungsstrichen, mache nicht so viel Bildbearbeitung.
Es gibt jetzt auch Bilder-Sprachmodelle. Brauchst du nichts mehr.
Stimmt, genau. Muss ich ja, ich sage einfach nur noch ChatGPT, was ich haben will und der macht das Richtige für mich. Genau. Ich mache GIMP so alle 2, 3, 4 Monate mal auf. Benutzt es dann
schnell. Ja, nee, kompliziert aussieht.
Nee, ich krieg die Sachen, die ich machen muss, eigentlich hin, mal so irgendwas kleines, irgendwas rausschneiden, Bild größer, kleiner machen, keine Ahnung, irgendwas, sind meistens kleine Tasks, die komme ich zurecht. Aber was ist denn jetzt neu in GIMP 3? Gut, dann.
Keiner.
Nee. Doch, irgendwas ist bestimmt total neu. Was kann man denn so?
Exciting API, GUI Updates and more revealed. Keine Ahnung, ich nicht.
Sorry.
Aber ja, also GIMP ist gut. Wir mögen GIMP.
Leute, ich mag GIMP auch.
Es ist auch möglich, dass ich das reingeschmissen habe und vergessen habe zu lesen.
Okay, gut.
Hier, das ist auch noch gar nicht draußen, ne? Es ist 96% ist, fertig. Ja. RC1 ist draußen, kommt demnächst. Könnt ihr euch durchlesen.
Was ein großes Thema ist, ist nicht destruktives Arbeiten. Da haben sie ganz viel reingesteckt. Da haben sie ganz viel reingesteckt dass sie die Filter und das Bearbeiten von Bildern nicht destruktiv ermöglichen.
Genau, du hast dann quasi, du hast dein Bild und dann, wenn du einen Filter drauf machst, dann verändert es nicht das Bild, sondern das liegt dann quasi auf dem Bild drauf als Ebene, weiß nicht genau, wie man das so nennt, aber also quasi als extra Einsatz, wo du dann sagen kannst, hier, das ist quasi der Filter und den kann man dann entsprechend dann halt auch wieder nicht mehr haben.
Das glaube ich.
Non-destructive Filters
are not supported. Originalbild.
On Layer Groups, genau. Also das ist schon cool.
Gut, dann freut euch auf GIMP 3.0, was bestimmt bald rauskommt. So, worauf sich auch Leute gefreut haben, ist OpenWRT und zwar nicht nur zum selber bauen oder irgendwo drauf flashen, sondern einfach direkt kaufen, fertig.
Ja, genau. Die haben nämlich jetzt einen Router vorgestellt und man kann ihn anscheinend über AliExpress für 100 € bestellen, was ein fairer Preis oder klingt erstmal nach einem fairen Preis.
Ja, das war immer deren Ziel, glaube ich. 100 € war so immer quasi das Limit, wo sie drunter bleiben wollten mit ihrem Router. Also wir hatten das ja schon vor x Jahren, weiß nicht genau, vom Jahr, letztes Jahr, glaube ich, war es, wo sie gesagt haben, hier zu unserem Geburtstag wollen wir einen eigenen Router haben. Und 100 € war quasi immer dieser Knackpunkt, wo sie drunter bleiben wollen. Haben sie halt auch hardwaremäßig Abstriche gemacht, was sie denn alles bekommen und was nicht. Und ja genau,
sie haben, ist cool. Ja, sie haben dafür mit Banana Pi zusammengearbeitet und haben einen Open Source WLAN Router entwickelt, den OpenWRT One. Und das eben, das Open Source daran ist spannend, weil Open Source Hardware gibt's immer noch viel zu wenig, weil das, die ganze Hardware Prozess ist noch viel weiter weg davon, als Open Source behandelt zu werden. Und der basiert jetzt auf dem MediaTek MT7981B Prozessor und unterstützt damit Wi-Fi 6, was cool ist, und kann 2,5 Gigabit über Kupfer und Power over Ethernet. Das ist besonders interessant, wenn man irgendwo nur ein Netzwerkkabel liegen hat und nicht noch irgendwie sich drum kümmern möchte, ob da eine Steckdose in der Nähe ist.
Genau, also er kann tatsächlich mit Power over Ethernet betrieben werden.
Ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne?
Genau, ja. Genau. Und ein SSD-Slot für Netzwerkspeicher. Das heißt, man kann auch nur eine Netzwerkfreigabe da drauf packen, wenn man irgendwie noch einen Ort braucht.
Also nicht, lokal nicht SSD, sondern NVMe. Das ist die Größe. NVMe-SSD, nicht.
Eine NVMe-SSD, genau, ja, okay. Genau. Ein SSD-Slot, kein SATA-Port, genau.
Ja. Ja, also ein M2-Steckplatz, genau.
Ja, ist cool. Also genau, das ist eine witzige Sache auf jeden Fall.
Die erste Charge ist allerdings schon ausverkauft und man weiß noch nicht genau, wann es die nächste gibt. Ja.
Okay, scheint also gut zu laufen. Scheint Leute haben zu wollen.
Ja. Ja, ist halt auch witzig quasi, du machst einfach quasi 2 Terabyte NVMe rein und dann hast du NAS. Quasi nicht für wichtige Sachen, weil es halt nur ein Slot hat, aber so grundsätzlich ist es schon cool. Weil es halt auch relativ gut angebunden ist mit 200 Gigabyte und es ist halt Open Source. Ich meine, was jetzt mehr? Und Wi-Fi 6 natürlich, was auch cool ist, aber welches Gerät hat, welche Generation braucht
man? Wi-Fi 6 haben mittlerweile doch immer mehr Sachen. Also, ja.
Ja, ich meine, es kommt
immer mehr Geräte, die einfach Wi-Fi 6 schon drin haben. Das
gibt es für OpenWRT eigentlich auch so ein, wenn du da jetzt mehrere von denen hast, so als Wi-Fi Access Points, ist das was OpenWRT macht?
Was meinst du?
Ja, du hast,
das wäre cool, wenn du so ein Meshing machen kannst.
Damit. Ja, wenn du so ein Meshing hast, machen, also wenn du so mehrere Access Points und was hast du da für Software? Direkt in OpenWRT oder brauchst du da was extra?
Nee, es kann OpenWRT. Gibt's ein, also ich weiß, dass ein Kollege von mir das macht, müsste ich jetzt nochmal explizit fragen, wie genau, was genau, aber ich kann dir sagen, ja, das geht. Also du kannst mit OpenWRT kannst du auch Meshing machen.
Na, ich weiß,
du solltest mit dem Kollegen eine Sendung dazu machen. Oder besser einen Podcast. Mach einen WLAN-Podcast.
WLAN-Podcast. Ich werde das mal aufschreiben. WLAN-Podcast,
ja.
Ich werde das mal aufschreiben, irgendwo für dich.
WLAN-Podcast.
Also es gibt natürlich WLAN-Roaming, aber das ist nicht das, was du haben willst. Es gibt schon seit 100 Jahren also Fast Transition, dass das ein sauberes Netzwerk zusammenbildet. Das ist quasi nur noch ein Klick entfernt im Web-Interface. Also das dann, keine Ahnung, dass die alle gleich heißen und dann geht's ganz schnell.
Genau, das wird das sein.
Ja, aber das gibt's halt, wie gesagt, das gibt's schon seit 8 Jahren oder sowas. Das ist schon richtig, richtig lange dabei, aber Meshing weiß ich nicht genau. Muss man sich anschauen, wie das funktioniert, aber es geht bestimmt auch.
Ja, ich bin mir sicher, dass das mittlerweile auch alles in OpenWRT geht.
Ja, früher gab's ja Batman und dieses andere Dings und sowas, aber das ist ja schon mega kompliziert gewesen.
Ja. Das geht irgendwie. Aber ja, gut. Das hört ihr dann in unserem WLAN-Podcast nach.
Ingos WLAN-Podcast. Wir wissen noch nicht, wer es mit Ingo zusammen macht.
Dann kommen wir wieder zu etwas nicht so gut. Ja?
Nee, du hattest ja schon Hinweise gegeben, wer das macht. Du hattest ja den, der das betreibt. Das ist ja schon
der es betreibt.
Ja.
Mr. WLAN.
Mr. WLAN. Ja, genau. Linus Torvalds ist frustriert, wir sind auch frustriert, weil unser geliebtes BcacheFS
vielleicht zu CheeseFS rausfällt.
Ja, unser CheeseFS, genau, vielleicht wieder aus dem Kernel rausfliegt, weil
das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, der Herr Overstreet ist ein bisschen ein schwieriger Kollege Und Linus Torvalds hat ihm jetzt so zwei Möglichkeiten aufgezeigt. Also entweder er spielt jetzt demnächst mal besser mit anderen Leuten oder er soll sein Zeug gehen und nach Hause
packen.
Genau, und das würde bedeuten, dass dann BKFS wieder rausfliegt.
Das fände ich gut.
Also, ja, genau. Die Hoffnung war ja so ein bisschen, kommt rein, wird im Kernel gepflegt, mehr Leute interessieren sich dafür, fangen an mitzuentwickeln, aber irgendwie klappt das nicht und ja, bin ich, also ich meine, so ist der Status. Ich weiß nicht, ob jemand Kontakte zu den Herrn Overstreet hat und ihn da mal überzeugen kann, dass er mal klarkommt und vielleicht doch mal mit anderen Leuten hey, zusammen entwickelt.
Komm hey, mal, Junge, klar.
Das wäre schon irgendwie cool. Aber er scheint sich da auch irgendwie ein Kräftemessen mit dem anderen, mit Linus und Co. zu liefern. Also es sieht gerade nie so gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Also
Kräftemessen ist, ja, glaube ich, gegen Linus.
Ja, genau. Hat ja gesagt, dann schreib halt dein eigenes Fallsystem. Das ist schon harter Tobak. Ja, gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich würde sagen, nicht so gut für BKFS.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Ja, da müssen wir uns doch wieder was anderes überlegen. Ja. Aber die Diskussion will ich jetzt nicht auch machen, dafür ist es zu spät. Ihr kennt ja meine Meinung und genau. Wir machen irgendwann, machen wir auch mal einen Fallsystem-Podcast. Hm?
Hm. Ingos Fallsystem-Podcast. Kennst du da auch jemanden, der Fallsysteme macht?
Da kenne ich tatsächlich jetzt niemanden. Nee, also
ich kenne es so. Dann machst du einfach den Podcast mit dir selbst.
Das wird ein bisschen langweilig.
Hattest du früher auch gemacht, hat funktioniert. Haben das gehört? Just saying.
Okay. Fair enough. Ja, ist gut. Ist okay.
Good, good.
Ja, ja.
Ingos Linus Podcast. Das war übrigens in deiner Studienzeit.
Ja. Oh no. Genau.
Ja, aber du kannst es, ja. Wir haben doch jetzt gehabt, Ingo, du kannst das einfach mit AI produzieren, du gibst da Prompts und sagst so Fallsystem mit Ingo und irgendwie Experten und dann
Ingo
generieren.
Ja.
Und zwei Leute, die Ingo heißen einfach.
Aha, gibt tatsächlich Ingos Linux Podcast, Nummer 24. Ich glaube, dann mehr gab's mehr. Hm, ja.
Es gab mindestens noch 23 vorher, oder? Also, keine Ahnung.
Ja, ja.
Vermutlich.
Ich weiß nur den schnellen nicht, was ich hier gefunden habe. Okay, Mastodon.
Was da neue Serverversion, ja.
Ja. Ja, Markus?
Was, hast du schon, bist du schon drin? Also
nee, ich
okay.
Hab's,
ja, also
ich hab's noch
was
nicht geupdatet. Ich hab's nicht geupdatet.
Genau, sie haben an den Einstellungsmöglichkeiten für Notifications gearbeitet. Was eine bessere Benutzererfahrung sein dürfte darüber, wann man was, welche Informationen bekommt. Sie haben das Design aufgepeppt, bieten jetzt auch mit dem, für den Umgang mit sensitiven Content oder Content Warnings, bieten sie nochmal ein besseres UI. An dem Onboarding- und Discovery-Prozess haben sie gearbeitet. Das heißt, dass man sich gegenseitig besser finden kann, vor allem. Also neue User, dass sie sich registrieren können, ist eine Sache. Aber dass man auch Leute findet, dass man letztendlich seine Timeline ein bisschen mehr Leben reinbekommt. Und was sicherlich ein großer Punkt ist, ist, dass sie so einen Fokus gesetzt haben für Autoren und Journalisten. Weil im Fediverse ist so die Wahrnehmung, dass die großen Medienhäuser oder die Journalisten, die für diese arbeiten, sehr zögerlich sich nur ins Fediverse bewegen, weil die das Gefühl haben, da ist keiner und da kriege ich hier keine Reichweite. Und sie haben jetzt einen Weg eingebaut, um eben Autoren und Journalisten hervorzuheben, dass sie besser gefunden werden können und damit dann auch mehr schnell Followerzahlen bekommen, wo sie sagen, das ist es wert, hier aktiv zu sein. Mal gucken, wie das rauskommt und wie das dann konkret aussieht. Ja.
Okay, ich gucke, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen am Server gearbeitet, aber bin noch nicht auf die 4.3 geupdatet, aber steht für die Woche auf jeden Fall auf dem Plan. Ich habe mir die Anleitung schon durchgelesen. War ein bisschen mehr zu tun jetzt bei dem Update tatsächlich. Man muss auch den kompletten Suchindex neu aufbauen und so. Also es ist ein bisschen größere Arbeit als so ein normales Update bei Mastodon. Aber wie du ja gerade gesagt hast,
es wird dir Bescheid gesagt, wenn irgendwas in den Arsch geht.
Ja. Das wär doch top. Okay, dann kommen wir zum 3D-Druck der Woche. Wer hat was, was er drucken will?
Ich druck was. Haben. Ich drucke gedruckt nämlich hat. Halloween Zubehör.
Oh ja.
Genau, einen kleinen Pumpkin, also einen kleinen Kürbis, den man dann schön beleuchten kann.
Hast den du hab ich auch Glow verlinkt. In the Dark Filament, ja. Oder ist es einfach nur irgendeine
Farbe? Na, ich bin zu spät dran. Ich habe mich nicht um ein anderes Filament gekümmert. Ich mache das mit meinem Standardfilament, hängen LED rein und dann wird's schön.
Und dann muss das reichen.
Genau. Alles andere ist für die kommenden Jahre.
Okay, nice. Ja, das ist doch cool. Glow in the Dark Filament, nur quasi für die Leute, die das ausprobieren wollen, das ist mega rau. Also wenn es an Plastikteilen lang vorbeifährt, das macht auf jeden Fall Zock in den Arsch. Du musst dir aufpassen. Es ist nicht so wie normales Filament, es ist eher so wie Holzfilament.
Und also das ist nicht nur Glow in the Dark, sondern auch Sticky für Leute. Das passt ja zu Halloween. Das holst du dir auch nur Schürfwunde, ja. Wenn du dran vorbeigehst.
Ja, genau. Abrasiv, was? Abschabend. Heißt ja. Es auf Deutsch anscheinend. Abrasive. Heißt es auf Englisch. Abschabend auf Deutsch anscheinend. Genau. Aber Glow-in-the-Dark-Filament ist natürlich schon cool, weil es leuchtet im Dunkeln, nachdem es quasi angeleuchtet wurde. Ich meine, Premium. Aber ja. Das hast du quasi ausgedrückt. Wie groß ist denn das? Wie groß ist denn dein Pumpkin?
Der 12 Zentimeter hoch. Und dann 14 Zentimeter breit oder so. Ja.
Ja, cool. Hast du den auch in verschiedenen Farben gedruckt oder einfach nur die eine Farbe und dann oben angemalt?
Ich druck jetzt erstmal den ersten und dann gucken wir weiter. Ja. Alles klar. Genau, und den natürlich in so einem kräftigen Orange, wie sich das gehört. Das
ist der innen drin wirklich so eckig, also wie das jetzt quasi in der Vorschau aussieht?
Sieht aus, als würde ich bin den auch mal gespannt, wie es aussieht. Das sieht mir so aus, als wenn, ich mache ja viel mit OpenSCAD und da gibt es einen Parameter, wie du die Polygone weich rendern lassen willst. Es sieht hier tatsächlich auch sehr kantig aus. Es ist so ein bisschen Tesla-Truck-Feeling. Aber schadet ja auch nicht. Dann sieht man halt auch von außen, dass er 3D gedruckt ist.
Vielleicht kannst du deinem Slicer sagen, bitte einmal smoothen und dann macht er schon das Richtige. Jetzt kannst du mal gucken. Da gibt es quasi auch so Parameter, wo du einfach nur sagen kannst, das, aber weich gezeichnet. Aber cool. Ich glaube, man sieht es schon, also auf diesem einen Bild, was dabei ist.
Ja, aber ist cool. Ich habe gerade mal den Slicer aufgemacht, ja, das sieht sehr danach aus, als wenn man das hinterher sieht, ja.
Aber das ist halt so, gibt es ja Möglichkeiten, Mittel und Wege, zum Beispiel auch kannst du es einmal in andere 3D-Programme reinwerfen und das dann nochmal nachbearbeiten, aber muss man halt alles machen, viel zu anstrengend. Druck's einfach raus, scheißegal, ist fertig.
Man kann bei dem, was ich verlinkt habe, man kann den Stöpsel oben, den Stängel, wo er quasi an der Pflanze dran gewesen ist, den kann man extra drucken. Das werde ich auch tun. Den werde ich dann in Bronze, Braun drucken, damit das ein bisschen besser aussieht, ohne dass
nur ich die
Farbe rausholen muss. Ja, genau.
Ja, das ist cool, das ist super. Muss man da gar nicht diesen Mehrfachfarbenquatsch machen.
Ja.
Cool. Den klebst du dann wahrscheinlich, ja.
Genau, das reicht ja dafür, dass es hingestellt würde. Ja. Tropfen Sekunden Kleber drauf, ja. Dann geht das.
Genau. Also, was ich ja schon letztes Mal gesagt habe, ich bin professioneller Sekundenkleber-Nutzer, seitdem ich 3D gebunden bin. Ja, also, Sekundenkleber ist cool.
Gut, aber so ekelhaft. Sekundenkleber solltest du nicht für das nächste verwenden.
Genau, das andere ist eine News, die mehr um 3D-Druck drumherum geht. Das ist nicht so richtig ein 3D-Druck der Woche, sondern das ist ein Artikel, jetzt Primärquelle, die wir wirklich selten haben, auch von Tagesschau. Und die haben heute einen Artikel, einen Artikel über Hybridfleisch aus dem 3D-Drucker. Eben, dass es viele Leute gibt, die daran forschen, wie wir unser Essen etwas umweltkompatibler bekommen können. Und da gibt es dann wohl in Tschechien eine Firma, oder Forscher, die sich dann beschäftigen, dass Fleisch aus einem 3D-Drucker kommt. Zwar mit natürlichen Zusatzinput.
Natürliche also. Zusatzstoffe.
Ja, genau. Aber das ist, ich fand es sehr spannend, das zu lesen, weil als Star Trek-Fan bin ich doch sehr an den Replikator erinnert. Ja, da bin ich mal gespannt.
Genau. Ja. Earl Grey, Tee heiß. Mhm. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Ich druck mir einen Hamburger, steht da mal am Ende dieser News. Spannend. Ja, ich war ja vorletzte Woche auch bei so einem 3D-Druck-Workshop und hab tatsächlich mal einen Drucker gesehen und auch Material, was damit gedruckt wird, nämlich der druckt tatsächlich so Aluminium und Kupfer und also ein Metalldrucker. Das fand ich ja auch krass, was es da mittlerweile alles gibt. Und wie das funktioniert.
Und wie macht ihr das? Mit Laser. Pulver und dann Laser, oder?
Ja, genau. Pulver. Ich habe, glaube ich, auch das Pulver, Titanpulver oder irgendwas habe ich sogar fotografiert. Genau, mit dem Laser wird die Schicht dann heiß gemacht und dann wird immer das, was man nicht braucht, weggepustet und wieder eingesammelt und kann auch nochmal verwendet werden. Das ist schon spannend. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was man sich bisher in den Keller stellt oder in die Küche Wasser, oder so.
Du hast sehr viel Geld und einen sehr großen Keller.
Ja, und musst halt auch echt vorsichtig sein. Das ist so ein bisschen doof, das Zeug einzuatmen. Ja.
Ach so.
Aber krass, was mittlerweile es geht.
Kann mir vorstellen, dass du Metallspäne nicht so gerne einatmen möchtest. Sehr, sehr feine Metallspäne. Jupp.
So, Business-Kartenpräger.
Business-Kartenpräger ist mein Dings. Wenn alles gut läuft, werde ich irgendwann wieder auf eine Messe gehen, und zwar auf so eine Swag-Messe, wo du quasi hingehst, um Swag abzusammeln. Und meine Idee ist es quasi, alte Business-Karten von mir mitzunehmen, die noch gültig sind, noch sind sie gültig, und die verschieden zu prägen, weil da denken die Leute, wow, voll die krassen Business-Karten. So ein bisschen wie bei, wie ist der Film, wo sie die Business-Karten austauschen? Fuck.
Ja. Der Film, in dem sie die Business-Karten. Klingt nach einem spannenden Film, ja? Riveting Content würde ich gerne schauen.
Hier, meine Business-Karte.
Danke.
Hier ist meine Exchange Movie. Da gibt es quasi nur einen Film, genau.
American Psycho.
Nee, literally. Es gibt diesen einen Film, wo sie diese Business-Karten austauschen. Also, oh, dann fängt er an zu schwitzen, weil es so eine krasse Business-Karte ist. Und das ist mein Plan. Und dann gibt es, also die Idee ist da quasi verschiedene Prägungen dann auch zu haben für verschiedene Leute, je nachdem, wie witzig du die andere Person findest. Es wird super. Es wird. Ich stelle es mir sehr lustig vor. Ich weiß nicht genau, ob es so lustig ist, aber ich stelle es mir sehr witzig vor. Genau, den Präger habe ich auch schon gedruckt. Das funktioniert. Ja, prägt.
Spannend.
War es eine prägende Erfahrung?
Ja, das werde ich dann erzählen, wie prägend das war.
Geil.
Gut, dann sind wir durch mit den News. Und kommen noch zu Themen. Irgendjemand hat ein Thema aufgeschrieben, tatsächlich.
Was? Themen?
Thema ist ein großes Wort. Ne? Ich wusste nicht,
das ist auch ein Blast from the Past eigentlich.
Vielleicht ist es auch ein Blast from the Past. Vielleicht
ganz
ist es.
Erzähl doch mal.
Ich habe ein NixOS Package gemacht und es war erstaunlich einfach. Möchte ich hier mal zurückmelden. Also, ich mag ja so für Geld, mache ich da so Debian-Pakete und das ist einfach ein Pain. Dinge mit Debian zu paketieren, und dann mache ich ja so für Shits and Giggles mache ich ja viel FreeBSD und da mache ich ja auch Pakete und das ist eigentlich ganz nice. Und jetzt habe ich am Wochenende mal so ein NixOS Paket gemacht und das auch schon gemerged, und es war erstaunlich schmerzlos. Also wenn du ein C++-Dingsy hast, wo das CMake einigermaßen in Ordnung aussieht und einigermaßen standardmäßig ist, beziehungsweise ich habe gestern auch noch mal ein anderes, eine andere Library paketiert, die ich noch nicht pull-requested habe, die irgend so ein Auto, wie heißt es, Autoconf, glaube ich, oder so, dieses andere Scheiß-Dings benutzt. Und ja, auch das geht eigentlich ziemlich schmerzbefreit, wenn du ungefähr weißt,
wo du hinfassen musst.
Wo das du hinfassen ist, glaube ich,
immer das, genau, das Schwierigste mit, ja. Also du hast halt voll viele Möglichkeiten, diesen Bild zu customizen, aber zu wissen, was du für diesen einen Fall, den du jetzt gerade hast, brauchst, ist schon nicht ganz so trivial, ja.
Das ist das Einzige, was so ein bisschen tricky ist. Auch, dass es halt so Best Practices gibt und dann halt ganz viele Pakete, die das nicht machen. Oder ja. Best Practices, alles, die dann halt irgendwie jetzt so emergen, und wenn du jetzt was neu machst, dann würdest du
dann
das so
machen. Dann
hast
du alles im Arsch, ja, ja.
Aber, und alle andere Pakete machen das aber, oder ganz viele andere Pakete machen das noch nicht. Das heißt, wenn du einfach so, also, wie ich solche Dinge halt mache, ist, ich schaue halt, wie hat das jemand anders schon mal gemacht? Und dann schaue ich das da halt einfach auch ein bisschen ab. Dann denkst du, ja, keine Ahnung, wenn die das für ein ähnliches Paket so gemacht haben, dann kann ich das ja für mein Paket auch so machen. Und das nicht unbedingt, ja, dann alles Best Practice. Also irgendwie, dass du irgendwie Final Attributes verwenden sollst statt Rec und so.
Was zur Hölle?
Das halt alles so.
Was ist das?
Ja, du hast ja so ein, also, ja.
Final, habe ich noch nie gesehen.
Also ich meine, wenn du einen Pull Request anschaust.
Ja, ich sehe das gerade. Ja,
dann
ja.
Hat das ja.
Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich benutze immer Rec, keine Ahnung.
Ja, eben, also die meisten Pakete benutzen immer Rec, aber es ist da auch die Diskussion ist ja auch im
relativ frisch dann auch.
Im Merge Request drin, genau, und das scheint wohl irgendwie der neue Weg, das zu machen, scheint wohl über Final Attribute, weil du kannst dann irgendwie besser. Ich habe nicht ganz verstanden, was dann besser ist. Du kannst es irgendwie besser dann überschreiben, glaube ich.
Kann sein.
Irgendwie so.
Ja, doch, das kann sein, dass du dann quasi die Version überschreiben kannst, die du ja sonst quasi nur irgendwo gesetzt hast, und die geht sonst nicht dann richtig. Kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist, aber.
Ja, es gibt irgendwie, ja, also es gibt irgendwie diesen Observability, Readability, Applicability.
Aber es ist cool, dass der eine Typ dir genau gesagt hat, was du benutzen sollst, schon
heißt. Genau, also das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Also wenn dir jemand sagt, so ja, mach halt das statt das, und dann machst du das und dann sagen sie, okay, cool. Dann
ja. I'm a simple man. Just click, okay.
Ja, also ich meine, für das ist halt irgendwie Reviews auch da, dass wenn jemand da sich halt mehr reingefuchst hat, in was gerade Best Practice ist, und halt aware ist und dir dann halt sagen kann, so, hey, hier, Link, mach doch das. Und ich meine eben, der Unterschied ist irgendwie tiny, also das ist halt.
Witzig ist auch quasi, dass der Documentation Change, wo das dokumentiert, das ist jetzt noch gar nicht gemerged. Quasi so hot, dass quasi noch nicht mal die Dokumentation gemerged ist.
Ja, genau.
Naja, so ist halt.
Aber eben, also spielt mir ja keine Rolle, und jetzt ist es irgendwie drin.
Ja,
ist gut. Und ja. Ich werde es vermutlich hier, dass, also der Grund, warum ich das paketiert habe, ist, weil ich habe ja dieses RadioPie-Projekt. Und ich werde das dann auch mal mit NixOS basteln. Das ist so ein bisschen der Plan. Und Crow ist halt eine von diesen Downstream-Libraries, die ich brauche. Und die andere ist libc++, libvlc++, irgend sowas. Die habe ich jetzt auch mal paketiert, aber noch nicht pull-requested. Das werde ich dann auch mal noch machen. Und
okay.
Ja, dann also für so Header-Only-Libraries super easy.
Ja, ist cool. Und dann kannst du es halt auch direkt benutzen in deinem anderen Zeug, das ist schon nice.
Genau, und dann kannst du im anderen Zeug einfach sagen, ja, das ist irgendwie mein Build-Input, brauche ich irgendwie Crow und ich brauche irgendwie die Slip C++ und es ist einfach irgendwie am richtigen Ort und es ist irgendwie, also, ja, ich bin jetzt so für so ein kleines C++-Ding bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie einfach ja, das
funktioniert. Wofür braucht dieses Crow überhaupt Python?
Um zu testen.
Achso, nur zum Testen.
Stimmt, das ist das, was ich gefragt habe. Es gibt irgendwie kein Test-Input. Es gibt halt nur, also zumindest habe ich das nicht gefunden. Und aber Native Build Inputs sind ja dann nicht propagated, also die sind ja nur. Ja,
doch, es gibt Check. Check Inputs.
Ah, ja, dann soll es vermutlich Check Inputs oder so. Aber Native Build Inputs werden ja auch nicht propagated zu.
Ja, das ist schon richtig.
Zu Downstream Paketen, von dem her, ja. Gut, ist zwar interessant, warum sie dann ins Test propagated werden, aber.
Nee, die sind halt grundsätzlich dann da an der Stelle. Aber das passt schon.
Ja, also es funktioniert auf jeden Fall. Und ja, irgendwie für das Testding braucht es irgendwo, haben sie gewisse der Testdinge sind irgendwie mit Python. Und das funktioniert auch erstaunlich gut, weil du hast das ja in CMake, hast du das ja registriert als Test. Und Nix Packaging ist irgendwie schlau genug und du kannst einfach sagen, ja, führ mal die Tests aus und dann führt er halt die Tests aus.
Ja, ist cool.
Vom Paket.
Okay, das heißt also eine mittelgute Experience eigentlich.
Ja,
also. Zeug paketieren, wenn man schon mal, also ich glaube, das ist immer so das Ding, wenn man schon mal in einem anderen Bildsystem oder von einem anderen Distro paketiert hat, dann denkt man so, wow, ist so viel besser. Aber wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, denkt man, was ist das für ein Quatsch hier? Was soll denn das alles? Ja. Was mache ich denn
also
überhaupt?
Im Vergleich, also ich finde, es ist schon ähnlich zu FreeBSD.
Ja, aber nicht ähnlich zu Debian.
Ja, aber halt, genau, aber halt absolut nicht ähnlich zu Debian. Debian ist halt schon echt eine Katastrophe. Also wenn du von Debian kommst und dann das machst, ist so, Magic. Und wenn du von FreeBSD kommst, ist halt einfach so, gewisse Dinge sind irgendwie besser, finde ich besser gelöst als bei FreeBSD. Gewisse Dinge sind irgendwie auch so ein bisschen, also ich finde FreeBSD ist eigentlich schon geil, weil es einfach ein Make-File. Also einfach so ein Standard-Make. Mit so ein bisschen Magic und that's that. Und hier ist halt schon so, ja, du musst schon irgendwie
was verstehen.
Du musst halt schon dieses funktionale Programmierding verstehen mit irgendwie Inputs und so, und das schon nicht ganz. Also du musst dich da schon auch mal damit auseinandersetzen, um so zu verstehen, was du jetzt hier machst.
Ja, das stimmt schon.
Und das ist schon komplizierter als bei FreeBSD, was halt einfach so ein Makefile ist, was du halt so liest. Und das hat dann halt so Attribute und that's that.
Ja, aber für komplizierte Sachen wird es dann halt auch lesbarer. Also Make ist dann ja schon.
Genau.
Schwierig, ja. Das wird, wird schnell unübersichtlich.
Genau, und auch irgendwie, also ich glaube, es ist halt auch einfach mächtiger. Also es ist halt so ein Trade-off. Eben genau dieses, dass du diese Overrides machen kannst und so. Ist, glaube ich, schon ein ziemlich mächtiges Feature, was bei FreeBSD dann schon, glaube ich, ziemlich schnell ziemlich hacky oder ziemlich komplex wird.
Ja.
Genau, aber ja, also kann man wohl machen.
Kann man ausprobieren.
Okay, ja, könnt ihr machen, könnt ihr euch angucken. Nix Packages bauen, sowieso das beste Packages bauen.
Genau, Doku ist auch ganz okay. Also,
ja.
So die schön. Einsteiger, hey, how to get started Doku, auch ganz okay.
Ist schön zu hören, weil das Meme ist ja immer noch, nix, was hat keine Doku. Aber das kommt halt.
Stimmt auch für viele Dinge, aber zumindest so der straightforward Case für, ich möchte jetzt mal ein Paket machen, ist eigentlich ganz okay beschrieben.
Ja, genau. Sehr schön, sehr schön.
Ja, genau.
Lob für, glaube ich, auch. Für Nixos Packages bauen und Doku dazu. Ja?
Nee, fertig, oder? Ich wollte zu Nixos noch bauen, quasi diese Nixos Deployment Features, die appreciated man eigentlich auch erst, wenn man wieder auch vorher was anderes gespielt hat, zum Beispiel Ansible. Und dann so, Ansible ist also scheiße. Und dann machst du das und denkst, das ist besser. Ist anders, aber es ist besser. Und so ein bisschen so wie der Pakete halt bauen erst. Gab was vorher, was shit war, und jetzt hat man was, das Beste ist, und dann will man eigentlich nicht mehr das andere haben. Okay, jetzt aber wirklich weiter.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Lesefunk.
Cloud Cost.
Ja,
Ja, genau. Ich habe einen Aufschrieb vom Christian Köntrop mitgebracht, der nochmal so zusammengetragen hat, was man so anstellen kann, um einen Kostenvergleich hinzubekommen zwischen On-Premise und Cloud. Er sagt im ersten Satz auf die Frage, hast du einen seriösen Vergleich, sagt er, ne, seriös nicht, weil das ein Problem mit so vielen Schichten ist und keine dieser Schichten ist irgendwie schön oder klar verständlich. Es sind einfach zu viele Parameter im Spiel. Und er unternimmt den Versuch trotzdem, bezieht sich dann auf Hardwarekosten, AWS-Kosten im Vergleich und andere. Und es ist echt schön oder interessant zu lesen, finde ich. Er macht dann natürlich auch den Punkt, dass, ja, es geht ja nicht darum, ob du Hardware zu Hause hast oder nicht. Es geht darum, dass du Leute hast, die sich darum kümmern können, dass du die Verfügbarkeit hinbekommst, und das, was da so alles dranhängt. Zertifizierungen spricht er auch an. Also ein ganz guter Rundumschlag über Punkte und Themen, über die man sich Gedanken machen sollte, wenn man sich überlegt, fahren wir unsere Server hier selber oder schieben wir die irgendwo in die Cloud? Und Cloud muss ja jetzt eben auch nicht AWS oder Microsoft sein. Das ist ja der Provider, der euch eine VM anbietet, ist ja auch schon eine Cloud.
Mhm. Cloud ist andere Leute Computer oder so? Wie war
das? Ja. Ja, genau. Das sind noch andere Leute Computer. Ja. Ich habe, als ich noch nicht studiert habe, hat jemand blau.
Wow, jetzt kommt der Ingo, aber wow, krass.
Hat jemand blaue LEDs erfunden und wie die ganze Geschichte dazu ist, wie es dazu kam, was alles experimentiert wurde, dass wie er nicht aufgegeben hat und Schmach ertragen musste, weil er keinen Doktor hatte und was auch immer. Ein schöner Aufschrieb, wie das alles kam, dass wir jetzt blaue LEDs haben und jetzt also schon über 30 Jahre lang und mittlerweile sind die ja auch echt überall. Von dem her, ja, kann man sich mal durchlesen, mein Tipp, mein Lesefu-Tipp.
Ja, für Leute, die wie ich nicht lesen können, werde ich hier das Veritasium-Video verlinken.
Ja, oder werft es doch einfach in diesen
Notebook-LM
rein und lass sie daraus einen Podcast machen.
Genau. Nee, also dieses Video gibt es, also es gibt diesen Artikel gibt es als Video.
Okay.
Also nicht diesen, aber das genau diese Geschichte. Und das gar nicht mal.
War ja auch, ich meine, nicht umsonst gab es rote, blaue, gelbe LEDs schon viel, viel länger. Und das mit dem blauen hat so lange gedauert. Das ja, ist eine schöne Geschichte. Also lesen oder von mir aus die nicht lesen.
Oder beides.
Oder alle oder Sachen
beides nach.
Genau, ja, vielleicht du den Artikel liest, dieses Video im Hintergrund laufen lassen.
Nee,
das bestimmt
nee,
super.
Mach das nicht.
Genau. Nee, okay, ja,
dann nee.
Mach das. Dann müsst ihr euch entscheiden. Andere. Entweder oder müssen wir da machen.
Ja.
Nacheinander. Exklusiv
oder.
Aber parallel nicht.
Gut, kommen wir zur letzten Kategorie, den Picks.
Picks,
gibt
Picks,
nur
Picks.
Einen Pick.
Auch D2. Mal schön.
D2, was ist ein D2?
R2D2.
R2D2. Wisst ihr, wie ich rumgeheult habe und immer gesagt, ich hätte gern so ein Plant-UML, aber ich möchte nicht Java-Software laufen lassen. Und dann haben Leute gesagt, ja, es gibt dieses Mermaid, aber dieses Mermaid braucht ja dann Node, was dann einfach so nicht viel besser ist. Und dann habe ich immer gesagt, ich will so ein kleines Binary-Thingy von mir aus in Go oder so und das ist jetzt D2. Und Bonus, es macht hübschere Diagramme. Und es ist halt so ein Go-Binary, was man sich doppelklicken kann.
Spannend.
Bisschen groß. Also, bisschen groß ist halt trotzdem irgendwie, ich glaube, ausgepackt irgendwie 45 Megabyte oder irgend so ein Scheiß.
Ist nicht groß.
Aber im Vergleich zu einer ganzen Java-Runtime oder einem ganzen Node.js, ist das tiny. Und da...
Ja, deswegen sagen wir auch immer Plant-UML gehostet bei uns auf dem GitLab. Nee, kannst du gerne selber machen, aber nicht mit uns.
Ja, genau.
Okay, D2 kann ich bisher noch nicht,
gucke
ich mir mal an.
Du kannst dafür eine proprietäre Layout-Engine zahlen, das ist so ein bisschen ihr Business-Modell. Und sie haben so eine ziemlich coole Text-to-Diagramm.
Ja. Nicht zu verwechseln mit D3, was der JavaScript-Library ist,
die genau.
Auch so Graphen macht.
Also es gibt auch, ich glaube im Fall, es gibt auch D2.js, was eine 2D 2D-JavaScript-Grafenzeug macht, ja. Mhm. Ich glaube darum, dass auch, ja.
Bisschen, ja,
aber
die drei,
ja.
Genau, was die machen. Das ist schon cool.
Naming ist ein bisschen, naja. Aber.
Das findet man nie wieder.
Das halt.
Ihr müsst immer über unseren Blog gehen, um diese JavaScript-Library wiederzufinden. Hm.
Ja. Und ich habe so ein Filter für Pandoc gebastelt. Dann kannst du dein Pandoc und dann kannst du so einen Filter und dann kannst du diese Codeblocks und sagen, das sind übrigens ein D2-Codeblock in meinem Markdown oder ASCII-Doc oder was auch immer und dann wird es
aus das PNG callt dann einfach diese Executable.
Genau, quasi. Genau, das macht halt das Konvertieren und dann kannst du das halt in dein PDF oder in dein Word oder was auch immer du mit Pandoc dann generierst. Pandoc ist ja dieses Textformat A zu
alles zu ein Umkonvertierer.
Ja, alles zu allem. Und du hast halt irgendwie so eine Source, was irgendwie Markdown ist und dann generierst du halt irgendwie das Web und das PDF und das EPUB und das Word-File oder so. Genau. Ja. Da kannst du halt so Filter-Dinge tun.
Gut. Guckt euch das an. So, entscheidet euch dann bitte noch, welchen dieser Podcasts, die wir heute in der Sendung vorgestellt haben,
ihr unbedingt hören wollt. Könnt ihr abstimmen.
Ja, stimmt ihr ab, genau, schreibt ihr in die Kommentare. Das mit den meisten Votes nach oben überlegen wir uns vielleicht dann auch nicht zu machen.
Das sind alles deine Podcasts übrigens, Ingo. Die Leute sind nur auf dich wütend, weil du den Podcast nicht gemacht hast.
Dann druckt euch natürlich irgendwelche Pumpkins aus, schöne kleine Kürbisse und wir hören uns in dann 2 Wochen wahrscheinlich wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Ja, ciao.